Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Ja, aber wir haben schon genug Themen. Also,
ganz ehrlich, werden
wir werden heute auch wieder 2 Stunden aufnehmen. Ich sag's dir.
Martin.
Nee, zwei Stunden, Alter.
Weißt du, ja, es ist ein Gegentor und er will 2 Stunden reden. Normalerweise reden wir nur über Gegentore. Die ganze Zeit nur über Gegentore, Martin.
Wetten.
2,5 Stunden über
Gegentore. Reden wir in 2 Stunden damit.
Okay, dann lass mal anfangen, wenn wir 2 Stunden reden. Servus Schanzer. Herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, aber ich bin echt euphorisch. Ich habe richtig Bock, weil es gibt immer schöne Dinge heute zu sprechen. Martin hat vorhin gesagt, wir reden heute 2 Stunden. Ich bin mir noch nicht sicher, weil normalerweise meckern wir 2 Stunden. Positiv geht mir relativ schnell die Luft aus, aber wir versuchen es mal. Wir sind mal wieder zu dritt. Der Bene hat uns mal wieder versetzt, deswegen haben wir den emotionaleren Bene da. Moritz, servus, lange nicht gesehen.
Servus, Leute.
Ich meine, ihr kennt das Spiel. Normalerweise ist das immer, wir haben eine Derby-Niederlage hinter uns und dann ist der Moster. Und heute, Martin, dachten wir uns mal, oh, vielleicht das ganze Spiel mal umdrehen. Deswegen, ich kann für nichts garantieren, wie das heute läuft. Also, normalerweise ist das ja dann schon mal erwiesen, wenn wir wissen, wir können mal 60, 70 Minuten über Derby ragen. Aber heute wird es anders.
Ich meine, die lustige Ausgangssituation ist ja ohnehin die, dass wir quasi auch in der Hinrunde noch 4 Spiele aufgenommen hatten und auch da Moritz zu Gast hatten.
Und das ja, Ganze dann auch so ein bisschen. Derby damals war?
Nee, ich glaube, Derby war wahrscheinlich vor 2 Jahren oder irgend sowas. War das dieses 0:3 sogar? Also, das war eine der auch bestgeklicktesten Folgen, natürlich, klar. Unsere Hörer sind auch so ein bisschen.
Wir holen dich bereit, weil.
Chaos-Touristen.
ich glaube auch heute.
Aber du darfst dir heute einfach auch irgendwie mal die Lorbeeren dann irgendwie abholen. Nicht nur nach 0:3 Niederlagen im Derby, sondern auch.
Ja, so wie Marco das dahingestellt hatte, wäre ich bei den letzten 12 Derby-Siegen irgendwie verhindert gewesen, hätte nicht kommen können. Aber es ist ja fair enough, der erste Derby-Sieg seit. Wie lange hast du es mal rausgeschrieben? Den
13 Jahren. Ja. Also ich möchte immer noch zwischendurch sagen, ja, wir haben irgendwie Toto-Pokalspiele beim Meterschießen gewonnen gegen Ringsburg. Ja. Das muss man schon auch nochmal erwähnen, aber es ist natürlich emotional nicht das Gleiche gewesen.
Und trotzdem, also glaube ich, dass die Sendung heute folgendermaßen abläuft. Wir reden 10 Minuten über 4 erfolgreiche Spiele und Marco wird 1 Stunde 50 über Julian Kügel ranten. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, oder?
Bin ich alleine, wenn ich über Julian Kügel rente? Wollen wir das schon spoilern?
Ich glaube, Moritz hat mir vorher so ein bisschen angekündigt, dass er ihn zumindest nicht verteidigen wird. Aber okay, wir lassen uns mal.
Ich meine, du schuldest ihm was nach deinen Tiraden in der Vergangenheit. Also wir wissen ja, wie die Verräumung dann heute ist. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt in die positiven Themen starten.
Ja.
Wollen wir nochmal, also Moritz, leider muss ich sagen, es wurde uns inzwischen verboten, dass wir jedes Mal Martin vorher fragen, was er sich vor dem Spiel erwartet,
ja,
irgendwie vorgestellt hat. Und deswegen werden wir ihm das jetzt auch nicht gönnen, das vor dem Regensburg-Spiel irgendwie nochmal reduzieren zu lassen, weil das wäre ja fast angenehm. Deswegen.
Das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich hatte nach der letzten Podcast-Aufnahme ein Gespräch mit einer Zuhörerin, viele Grüße die an die Zuhörerin, die mich jetzt auch hören, die hat mir vorgeworfen, dass Martin nicht so positiv das Ganze angesehen hätte und der Podcast deswegen so negativ sein würde. Das wurde auch Feedback bekommen damals, oder?
Wurde dir vorgeworfen.
Ja.
Ist auch schön.
Ja.
Nee, also das wurde mir noch nie vorgeworfen, dass ich jetzt grundsätzlich eine negative Einstellung hätte.
Heute versuche ich mich zu bessern. Ja. Nee, ich wäre mir sehr recht, wenn du dich nicht besserst. Das wäre sehr schade. Aber dann drehen wir das nochmal um, Moritz. Können wir nochmal das Ganze das so früh passieren lassen. Freitagabend, Auftakt der Rückrunde, arschkalt, Regensburg auswärts.
War wirklich kalt. Jetzt hätte ich natürlich gerne die Frage gestellt, was habt ihr denn erwartet, aber ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, muss ich zugeben, dass schon viele von meinen closen Leuten der Meinung waren, dass wir es eh wieder vergeigen. Dass wir da hinfahren, wir kassieren eine Packung oder vielleicht auch plus 2 Tore, was weiß ich, aber werden da wieder heimfahren und werden eben wieder nicht gewonnen haben. Und ich finde damals, gerade so um Weihnachten rum, war ja schon noch die Angst zumindest da, dass wir eben dieses Jahr nicht gut abschneiden werden und uns nach ganz unten orientieren müssen. Das war zumindest mein Eindruck vom Spiel gegen Regensburg.
Ich möchte kurz auch da sagen, ja, ich bin da auch dabei. Ich habe zum Regensburg-Spiel gefahren und habe gedacht, ich erwarte eine eine Klatsche, dann kann ich wenigstens nicht enttäuscht werden. Also mir ging es schon ähnlich.
Ja.
Ja, deswegen, ich frage dich nicht.
Ja, ihr müsst mich nicht fragen, aber also, was ich immer noch schlimmer finde, als dieses in der Erwartung hinzufahren mit wir verlieren eh, ist dieses, oh nein, wir gehen wieder in Führung und verlieren wieder nach Führung. Also das, was jetzt auch in diesen 13 Jahren, wo wir auf diesen Derby-Sieg gewartet haben, schon das ein oder andere Mal passiert ist. Und dieses Jahr ja mit 20 verspielten Punkten nach Führung sowieso und eine unserer Trademarks irgendwie ist. Das war so meine große Angst in dem Sinne und das bleibt dir natürlich dann auch, wenn du 1 oder 2-0 vorne bist. Also wenn du das irgendwie dir einmal in den Kopf gesetzt hast und auch vielleicht schon das ein oder andere Mal im Stadion erlebt hast, kann ich mal vorwegnehmen, habe ich das Spiel jetzt nicht so wirklich in seiner Gänze genossen.
Bei allem vielleicht ein bisschen negativen Vorzeichen, in die man da reingeht, wenn sagen, erstes Gefühl, du kommst an und es ist halt echt voller Gästeblock, richtig voller Gästeblock. Es war schon ein ganz geiles Gefühl eigentlich und ich habe es nicht erwartet. Freitagabend, arschkalt, klar ist es nicht weit, aber...
Vorverkauf war auch echt nicht gut.
Ja, habt ihr Zahlen gehört?
Ich glaube irgendwie bis 2 Tage vorher oder so irgendwie 600 Karten, was jetzt für Regensburg, finde ich, für meine Welt ist jetzt auch nicht...
Ja.
Ich meine, am Ende waren es über 1000, oder? Das kann man, glaube ich, sagen.
Optisch auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen so 1000. Es war ja nicht viel außerhalb des Stehblocks, aber der war halt dafür gut besucht, sehr gut besucht. Also es war echt positives
Gefühl. Auch das war in der Vergangenheit schon besser, aber es ist halt ein Sonntagabend, nee, Freitagabend im Januar.
Ja, gefühlt minus 10 Grad.
Ja, also. Und na, muss man ja fairerweise schon sagen, wir sind Gott sei Dank jetzt 4 Spieltage weiter nicht mehr da, aber ja schon eine sportlich nicht mit positiven Emotionen überzogenen Hinrunde.
Ja. Aber dafür gehst du emotional auf jeden Fall gut mal in das Derby rein mit dem Rückenwind.
Ja,
absolut. Rückhalt.
Absolut, was man da ja auch noch erwähnen kann, für den einen oder anderen Zuhörer wäre bestimmt interessant. Wir hatten, meine ich, im Podcast auch mal darüber geredet, dass es eben zwischen Fansehne und Team nicht so rund lief, an verschiedenen, ja, wie würde man sagen, verschiedene Ansichten hat man eben nicht ganz geteilt. Und da kann man ja sagen, dass die Derby-Woche eigentlich ja schon früher begonnen hat, und zwar mit einem Essen zwischen den Spielern und Vertretern der Fanszene, wo dann eigentlich schon auch nochmal klar wurde, hey, wir haben lange nicht gewonnen, aber eigentlich fühlt sich's im Team schon ganz gut an, eigentlich sind alle heiß drauf, und es war dann eben nochmal eine Möglichkeit zu verdeutlichen, was dieses Spiel für uns bedeutet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das ab Minute 1 eigentlich schon gespürt hat. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, Martin, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten vor 6 Jahren oder so mal ein Derby verloren und hatten dann im Nachgang ein Gespräch mit Schuster und so, hinter der Südtribüne mit der ganzen Mannschaft, Schuster. Und da haben wir gefordert, eigentlich, was man in einem Derby will, ist natürlich ein Sieg, ganz klar, aber man kann notfalls auch mal irgendwie ein Unentschieden oder eine Niederlage holen, wenn du das Gefühl hast, dass du 110% gegeben hast, dass du alles reingeworfen hast und dass das ein Top-Spiel von dir war. Und das war dann ja irgendwie damals nicht so und diesmal aber komplett so.
Ja, also wir müssen ein bisschen vorne weg, aber also es passt auch irgendwie ganz gut, wenn du das Treffen ansprichst, wir waren beide dort. Und im Endeffekt, du bist neben Jonas Scholz gehockt und hast irgendwie 2 Stunden auf ihn eingeredet. Und er hat
also so. Ah, du bist schuld.
Man muss halt auch einfach irgendwie am Ende sagen, also das war die beste Abwehrleistung, die ich im Dress eines FC-Gemeinschafts je erlebt habe. Noch dazu ein Tor vorne geschossen. Also danke, Moritz.
Ja, also da kann ich erstmal nur vorweg unterschreiben, weil ich glaube, da ist jedes Korn auf den Platz gelassen worden. Und da, keine Ahnung, also ich fand das Wahnsinn, was du dafür für eine Energie vom Platz ausgestrahlt ist auch. Also richtig krass.
Ist es dann vielleicht auch ein bisschen das Glück der Tüchtigen, dass dir der Jan ja damit dem, war es das zweite, das erste Tor, schon ein bisschen hilft mit einer desaströsen Abwehrleistung? Das zweite, oder? Erste war ein Kopfballtor.
Ja, das zweite war der Fehlpass oder die Missverständnis quasi irgendwie im Aufbauspiel. Ja. Ja, aber vielleicht mal kurz, was sich ja geändert hat, es ist ja nicht so viel auf dem Transfermarkt passiert, trotzdem werden wir nachher reden, aber wir haben auf Fünferkette umgestellt, vielleicht mal so zwischendurch. Ja. Ich meine, wir haben noch irgendwo letzte Folge, glaube ich, diskutiert, warum holt man sich jetzt noch einen Innenverteidiger, was will ich mit dem zusätzlichen, aber das wurde dann eigentlich jetzt relativ schnell klar, dass der dritte Innenverteidiger durchaus hilfreich ist.
Ja, plus du hast jetzt sogar noch einen Abgang.
Ja, das Lustige, also wir haben in der letzten Folge gesagt, merkwürdig, dass ein Innenverteidiger kommt, hatten wir so nicht auf dem Schirm, das kann entweder nur heißen, wir stellen auf Fünferkette um oder Decker geht. Beides hat sich bewahrheitet. Also da müssen wir mal sagen, und fair. Das war jetzt wirklich nicht irgendwie, dass wir da Insider-Informationen hatten, sondern wir sind halt einfach auch Genies.
Schön, dass du wir sagst, das waren alles deine Kurze.
Aber also so im Nachhinein, ich habe mich auch in der letzten Folge ein bisschen darüber aufgeregt, dass man die ganzen Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit macht. Jetzt ist im Endeffekt dann irgendwie, kann man glaube ich schon, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, aber ich finde schon, dass Regensburg ausgecoacht wurde und von dieser Fünferkette überrascht wurde. Ich weiß nicht, ob es die Fünferkette ist, aber zumindest habe ich auch irgendwo von Regensburger Seite gelesen oder gehört, ja, ausgecoacht worden. Und also dann, im Nachhinein nehme ich dann gerne Testspieler und Ausschuss, wenn wir einen 3-0 im Derby holen. Aber
jetzt verteidigt die Mittel, aber nur das.
Also, ja.
Ja, also nehme ich ausgecoacht, aber ich muss aber sagen, ich meine, grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, Regensburg war dieses komplette Spiel komplett überfordert. Aber für mich hat es das Gefühl gehabt, die waren von dem unglaublichen Einsatz, diesen Zweikämpfen in diesem Spiel, dieser Intensität komplett überfordert, dass sie gar nicht wussten, wo sie hin sollen, weil sie nur gepresst wurden die ganze Zeit. Also klar, das liegt auch an der Formation, aber das liegt einfach daran, dass da 11 Leute am Feld waren, die so heiß waren wie Frittenfett und da einfach alles weggegrätscht haben.
Insgesamt, was auch ein komplett wildes Fußballspiel. Ich habe mir das dann nochmal real life angeschaut. Ich glaube, der Magenta-Kommentator oder Experte irgendwie hat auch gesagt, so ein Spiel habe ich noch nie gesehen, das ist ja hier komplett wild.
War der positiv gestimmt? Weil egal, wann ich diesen Magenta-Kommentator höre, das sind im Zweifel die großen die größten
Deppen.
Ja, genau, die ja eigentlich alles mit dem FC scheiße finden.
Ne? Nee, also das war, glaube ich, einer der besseren Kommentatoren, aber ich glaube, ich weiß auch, auf welche 2-3 du anspielst. Okay.
Sorry, wir sind genauso durcheinander, wie dieses Spiel war, aber irgendwie jetzt also vielleicht nochmal Revue passieren. Ja, wir haben gerade eine Fünferkette, wir haben gesagt, reden wir über Einzelspieler reden wir gleich noch, aber irgendwie mit der Fünferkette rein, andere Formationen vorher irgendwie, also und am Ende... Ich sage mal, es hat auf jeden Fall funktioniert, ob es jetzt an der Formation, an Moritz' zweistündigen Monolog mit Jonas Scholz lag oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat an diesem Tag alles sehr, sehr gut funktioniert und es war einfach geil. Es war wieder geil, da zu sein.
Ja, also genau das, was du sagst, im Endeffekt, wenn du von einem Derby-Sieg träumst und wir hatten jetzt lange genug Zeit irgendwie davon, sich das so ein bisschen auszumalen. Ich meine, geiler kann es doch eigentlich nicht sein, Freitagabend in dem Spiel, was du einfach deswegen gewinnst, weil du die niederkämpfst.
Ja.
Weil du einfach besser eingestellt bist als die. Klar, so wie der Spielverlauf dann ist, kann man sich auch irgendwie sagen, ja gut, das ist irgendwie eine Standardsituation, das ist ein Dosenöffner und irgendwie Regensburg macht auch Fehler. Aber es ist einfach übel, übel geil so. Ne?
Einmal den Post hier.
Ich muss es auf den Marco seinen Puls nochmal steigern, weil er eigentlich ja chronologisch aufarbeiten wollte. Aber was man auch noch sagen muss, ist, was ich persönlich sehr, sehr enjoyed habe, dass wir endlich mal einen Sieg gefeiert haben, den wir nicht irgendwie 2-1, 1-0 gewinnen und du halt ab der 75. parkt der Bass und eigentlich sind wir drauf und dran, das Gegentor zu kriegen, sondern du führst 2-0, dann kommt da ja natürlich ein bisschen in der zweiten Halbzeit, fand ich, haben sie die ersten Minuten der zweiten Halbzeit schon deutlich besser gespielt als wir.
Soll ich was dazu zu sagen?
Ne? Ja, hätten dann auch nochmal rankommen können und dann machst du halt das 3-0 und das Ding ist ja total ungefährdet, schlussendlich ergebnistechnisch gesehen.
Ja, es kann schon anders laufen, aber also was mich am meisten beeindruckt eigentlich in diesem ganzen Spiel, aber jetzt, du wirst es chronologisch machen.
Nein, das macht jetzt sind wir eh schon. Leute, es ist Chaos und Derby-Sieg ist Chaos, passt, super, wir machen also, weiter. Ich mache alles wieder.
Am ersten, diese 15 Minuten nach der Pause, also dass wir da sind wir eher aufs Dritte gegangen. Also ich finde, der Jan kam dann so ab der 60. oder so vielleicht, aber in der Viertelstunde nach der Pause sind wir voll aufs Dritte gegangen, der Jan wusste gar nicht wohin. Also da haben wir nochmal Mordchancen gehabt. Wir haben das Spiel auch einfach komplett wild gehalten. Was weiß ich gar nicht, ob das in unserem Interesse ist.
Ich glaube, in dem Fall war es gut.
Weil der Jan wusste nicht,
wohin, die haben keine Struktur reinbekommen. Wunderbar.
Und also klar, es hat dann nicht funktioniert, das Dritte zu machen. Und dann werden die schon stärker. Und wenn die dann eins machen, dann, glaube ich, fängt wirklich das große Zittern an. Aber also...
Heute nicht.
Diese Viertelstunde hat mir richtig gut gefallen. Und das war ja auch im Endeffekt das, was wir auch wieder vor der Winterpause kritisiert haben, dass wir halt dann oft... Ja, nicht nachlegen, haben wir einerseits mit dem 2-0 und wir haben es auch weiterhin irgendwie, haben die gepresst.
Ja. Fünferkette hat gut gehalten, Eisel aber wieder da, wo Eisel da sein musste, ja, zwei echt ganz gut rausgeholt, also es hat halt einfach, ja, also klar, wenn du dir eins fängst, können es dann die anderen anders aussehen, aber haben wir nicht, weil in dem Fall, es war wirklich begeisternd, was da so passiert ist. Also auch dieses 3-0, weil sie schießen das 3-0, wie die das halt noch, wie die das noch rauspressen und wie Kosti dann halt einmal nochmal einen kurz stehen lässt, den er reinschiebt und dann gefühlt die ganze Mannschaft vor der Gästekurve eskaliert. Also da war schon
Hat den Tag schon ein bisschen abgerundet, dass dann noch ein Tor vom Gästeblock fällt. Ja. Ja. Moritz, willst du deine Story vom 3-0 noch erzählen?
Ich hatte das Glück, das ganze Spiel mit ein paar Freunden im Innenraum zu verfolgen. Dementsprechend auch ziemlich nah beim Torjubel zu sein, an dem mein guter Freund und Kollege Julian Kügel den Torjubel wieder per Kopfnuss gefeiert hat und mir so eine Kopfnuss gegeben hat, dass ich mir anstatt noch eine Schmerztablette reinwerfen musste. Hat mich sehr gefreut.
Ja. Schmerzen vom Derby-Sieg sind normalerweise anders.
Ja, ne?
Ist auch okay.
Ja. Nee, war wirklich ein Top-Tag. Und jetzt seid ihr beiden auch schon sehr, sehr lange dabei. Ich würde inzwischen mir auch auf die Fahne schreiben, dass ich relativ lange dabei bin. Aber es war so für mich in dem Zusammenhang auf jeden Fall der größte Sieg in meiner Karriere als Ultra in Ingolstadt.
Es ist immer so schwer, das irgendwie zu vergleichen mit früher, finde ich. Also, ja, weil sich einfach die Situation so komplett anders entwickelt hat. Aber ja, also
emotional.
Ich meine, klar kannst du irgendwie
auch. Also, den Multi aufstehen, ja.
Und vielleicht auch.
In der Bundesliga natürlich auch genau. Der erste Sieg in Mainz, der war schon auch krass. Irgendwo. Also, anders krass.
Aber also, ich meine, den Verein gibt es auch noch nicht so lange, oder wir sind noch nicht so lange in dem Fanleben jetzt, dass du so lange auf irgendwie einen Sieg dann doch hinfieberst und den dann bekommst und in der Form, wie du ihn bekommen hast, das ist auf jeden Fall irgendwie, startet das Jahr auf jeden Fall so, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie man das noch toppen.
Könnt ihr mal eure Zuschauer fragen, was waren die größten Siege ihrer FCI-Fankarriere?
Ja. Moritz will es wissen?
Okay. Moritz will es wissen, ja. Eigentlich, also wir wurden jetzt schon gerügt, dass wir Bene will es wissen letztes Mal nicht gemacht haben. Und ich habe eigentlich überlegt, ob wir Bene will's wissen machen sollen, ob wir Bene will's wissen wieder machen sollen. Das wäre natürlich auch okay. Also, find ich schon gut. Also klar, der Recency Bias wird es jetzt wahrscheinlich schon ziemlich hier zu diesem Spiel treiben, aber trotzdem wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir zu hören, was es dann noch so für Dinger gibt, weil ich meine, es gab ja dann doch schon ein paar Spiele und auch ein paar wichtige Spiele. Aber ich nehme das jetzt gerade und das trägt mich immer noch, dieses Spiel. Vielleicht auch, wenn wir jetzt komplett durcheinander waren, wollen wir vielleicht nochmal irgendwie ganz kurz darüber passieren lassen. Also vielleicht, es fing ja an mit dem von dir beschworenen Jonas Scholz, der da wie Cristiano Ronaldo im Prime in der Luft steht und dieses Ding erstmal reinnagelt. Das war schon mal erstmal ein netter Kopfball. Klar, auch null gedeckt, aber das hat aber auch ein Wille in dem Kopfball drin.
Ja. In der Zeitung angeschaut, also da ist halt irgendwie einer, der irgendwie wegrutscht und deswegen steht er so frei. Ja. Also sonst ist es schon wirklich naiv, irgendwie den großen Innenverteidiger da irgendwie.
Oh, aber Körperspannung und der hat, also ich will, das war schon ein besserer Kopfball.
Ja. Ja. Den muss man erstmal so machen.
Ne? Ja, das war schon.
Auch butterweiche Flanke natürlich, oder Freistoßflanke von Kaidi.
Aber das Tor hatte sich mehr als nur verdient mit der Leistung.
Ja,
Wahnsinn. Und wer jetzt auch immer daran schuld ist, ob es ich bin oder die, weiß ich nicht, Frauen in seinem Chat oder so, kann man sich nicht beschweren.
Das können wir öfter so machen. Ja. Egal warum, wir machen es öfter so. Ja. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, und diesmal halt nicht irgendwie danach 1-0 hinten irgendwie verkrochen und dann nichts passiert. Klar, es kommt uns entgegen, dass so ein im Aufbauspiel so ein Fehler passiert, aber wir gehen halt auch rein. Kügel geht halt auch dann auf diesen Ball und bist nicht irgendwo hinten. Und das, wenn du sagst, ich schätze dich direkt hinten rein, dann wirst du diesen Ball ja nicht holen.
Ja, Kostli, glaube ich, erobert ihn, oder? Und bringt die Flanke dann und Kügel ist der im Endeffekt abstaubt.
Nee, Kügel ist der erstmal den Ball abfängt, ja, und auf Kostli rüberspielt.
Echt?
Das passiert auf der linken Seite, holt sich Kügel den Ball und spielt ihn nach Kostli raus und dann dauert es noch eine Weile, bis dann der Ball wieder zurückkommt in die Mitte. Aber dann wurde er komplett daneben, aber ich meine schon.
Julian fucking Kügel hat mir das Tor gebracht.
Ja, und ich werde jetzt auch nicht sagen, dass den auch wirklich jeder Affe macht, aber Julian fucking Kügel hat das Tor gemacht, ja.
Ja.
Also, ich meine, ihr wollt nicht gegen Julian Kügel was, oder ich wollte nicht gegen Julian Kügel was sagen und ihr schon, aber jetzt muss ich sagen, habt ihr das ich habe es in Real Life gesehen, dieses volle Julian Kügel Magenta Interview noch gesehen. Also, ich finde es so lustig, einerseits sagt er ja irgendwie das Oberbayern-Duell, lassen wir ihn durchgehen, das ist irgendwie Versprecher. Aber also er darf dann sein Tor nochmal anschauen und sagt erstmal irgendwie 30 Sekunden gar nichts, weil er sich irgendwie
selbst bewundert.
Er konnte wahrscheinlich selber nicht glauben, was er da gerade getan hat.
Selbst das Tor anschauen muss und dann irgendwie sagt, da habe ich schon richtig scheiß Stellung gespielt.
Wieso, weil er einmal da steht, wo er reinmachen kann?
Ja, aber es ist ja wirklich
ist so. Ist ja wirklich
er
so.
Er musste entgegenläuft, er bleibt einfach stehen, es sind zwei Gegenspieler vor ihm. Das heißt, er hat eigentlich keine Chance, an den Ball zu kommen. Das war sich also, so dermaßen dämlich
das anstellen. Das geht schon 90, wurde dann Kostli. Ich habe mir in dem Spiel aber echt gedacht, Kostli, wenn du jetzt noch einen Meter läufst, dann raste ich aus. Aber es war ja alles richtig. Am Ende war das halt wirklich so, naja gut, dem Kügel muss ich halt den Ball dann irgendwie so vor die Füße bringen, dass er dann auch reinstoppern muss. Hat funktioniert, alles richtig, alles perfekt, von beiden top gespielt.
Ivo Kilic sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo in Duisburg und freut sich hinab, dass Julian Kügel das
Beckerfaust gemacht hat. Ja, aber doch richtig. Und dort machen auch ein guter Transfer. Ja, hol die zu Hause. Ja, und dann haben wir ja vorher schon viel erzählt, wie dieses Spiel sich entwickelt. Und dann mit dem 2-0 natürlich ganz anders. Und halt weiterhin Feuer, Feuer, Feuer. Also Jonas Scholz haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Richtig krass. Aber den vorher angesprochenen zusätzlichen Innenverteidiger, bei dem ich jetzt immer noch überlegen muss, ob wir ihn tatsächlich weiterhin nur der Grieche nennen. Weil ich habe kurz noch geschaut wollen, in meinen Aufzeichnungen habe ich leider auch geschrieben, der Grieche.
Anzulas, oder wie würden wir ihn aussprechen?
Georgis, ja, Anzulas. Anzulas, ja, ich bin nicht sicher. Also auf jeden Fall, wenn wir sagen, der Kollege hat einen richtig guten Einstand gehabt. Also ordentlich, richtig ordentliche Leistung im ersten Spiel, in dem Spiel. Also ich, da.
Vielleicht hätten wir auf mehr Griechen statt mehr Dänen gehen sollen.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil wir beim letzten Halbspiel schon gesprochen haben. Die Gefahr ist groß, dass es nächstes Jahr Griechen nur noch Griechen gibt.
Und ich Papadopoulos.
Ich sehe Didi halt schon irgendwo die ganze Zeit nur noch in Griechenland chillen und die Rezina trinken und irgendwo Griechen anschleppen. Da ist die Gefahr doch relativ hoch. Aber
man muss ja fairerweise sagen, dass die den ja auch irgendwo auf ihrer Skandinavienreise entdeckt haben, oder? Der hat ja in Skandinavien gespielt.
Also in Helsinki sogar, wo wir jetzt den Borchers wieder hinterscherbelt haben.
Also vermutlich war da wahrscheinlich einfach nur, der Grieche war voll zu voll, weil man eigentlich in Skandinavien jemanden holen wollte. Ja. Und man hat halt genau den einen Griechen in Skandinavien erwischt.
Die wurde ja gesagt, dass das nicht, selbst die Dänen waren, weißt du, so lernfähig und anpassfähig oder so. Aber jetzt sind wir mal den Griechen.
Bei dem übrigen Wochenende ist ja komplette Familie da, habe ich gesehen.
Also vielleicht da mal irgendwie zusätzlich dazu, das ist einfach, also das ist schon, also ich bin so ein bisschen irritiert, wie der irgendwie jetzt da aus Helsinki kommt. Also ich meine, der macht jetzt den kompletten Spielaufbau gefühlt hinten raus. Der ist Bombe präsent in jeder Form. Also der ist eine wirklich gute Bereicherung jetzt in den vier Spielen. Also
erstaunlich. Er haut sich auch einfach in alles irgendwie rein. Ich meine, also das trifft auf die ganze Mannschaft auch, vor allem in diesem Derby, zu, dass sie sich wirklich in alles reingeworfen haben, was die an zweite Bälle erobert haben. Wahnsinn. Aber also der Anzulas ist schon auch irgendwie im Derby mindestens zwei, drei Mal irgendwie am Boden gelegen, dann hat er sich an Rostock, glaube ich, noch irgendwie eine Platzrunde geholt, mit Turban weitergespielt.
Das Signature-Turban.
Eine Woche später, immer noch mit Turban gespielt, ich weiß gar nicht.
Ja, der wird jetzt, macht das hier so Depay und Nabri, der kommt nächstes Mal immer noch mit Stürmern an.
Ja, so wie Benzema noch an seiner Hand, oder? Der hat sich da auch mal gebrochen oder was auch immer im Finger und dann drei Jahre lang mit Tape gespielt.
Also der ist geil. Ja, also ich glaube, das ist so. Der avanciert sich in kürzester Zeit auf jeden Fall mal so zum Publikumsliebling, oder übertrieben, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gern gesehen in kürzester Zeit. Das hat man auch selten. Oder beim letzten Wintertransfer, der so schnell eingeschlagen hat.
Also, ich meine, Schanzer Zeitspiel-Awards gibt es dann am Ende der Saison, aber also Wintertransfer.
Sorry, also der ist durch, ja.
Da hat es also, der Kehrer schwer wahrscheinlich.
Schau der Toy auch. Naja, der aber Toy, da kommen wir ja noch zu.
Der hat, glaube ich, einen anderen Award dann. Aber nein.
Ja, also, ja. Ich würde lieben gerne noch stundenlang chaotisch über dieses Spiel reden, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir irgendwie hinter uns. Also, und das haben wir ja vorher schon gesagt, Stimmung war natürlich war vorm Spiel irgendwie schon gut und der Backup war vorm Spiel schon gut. Aber da ging natürlich durch das Spiel und nach dem Spiel schon ordentlich Energie durch diesen Block. War schon ganz nett. Und man muss gleich dazu sagen, bei Magenta, die Mikrofone, die waren auch wunderschön kalibriert. Also da hast du wirklich gedacht, wir reißen da den kompletten Puff ab. Ja, also da hätten auch 4000 Leute sein können. Das war schon, klang schon gut.
Ja, ich bin da mit der Meinung, es geht immer noch mehr. Aber also natürlich ist es wahrscheinlich über die 90 Minuten gesehen die beste Stimmung in Ringsburg. Aber das trägt natürlich auch das Ergebnis. Weil also oft genug hast du da halt einfach irgendwie Ernüchterung gehabt und dann, wie willst du die Masse da irgendwie in Ingolstadt mitziehen? Also deswegen natürlich.
War schon ein runder Tag, bei dem dann auch die Heimkurve, weiß ich nicht, ob sie überhaupt da waren, so beschissen wie sie waren.
Aber der Vorteil mit dem Nebel am Anfang, dass du die noch nicht mal sehen musstest.
Ja.
Also sowieso nicht, also ganz schwierig, aber ja, gesehen
auch. War natürlich ein rundes Ding.
Also ich habe ein, zweimal pöbeln gehört, aber nee, ist ja auch kein Derby, deswegen
passt schon.
Müssen sie da nicht.
Na gut, dann lassen wir dieses Spiel hinter uns. so weh es tut. Aber dann geht es weiter mit Heimspiel gegen Stuttgart 2. Stuttgart 2 haben wir uns ja im Hinspiel auch ordentlich schwer getan. Hinspiel, also Rückspiel, jetzt selbe Aufstellung. Kehrer das erstmal auf der Bank. Ich sag mal, ich habe nach 11 Minuten habe ich ganz kurz das Leben wieder an mir vorbeiziehen sehen und dachte, jetzt geht's wieder los, nachdem
ich weiß, was jetzt.
Takbar, glaube ich.
Achso, nee, das kommt,
okay. Da einen abgezündet hat aus einem irren Winkel, den der Eisele gerade irgendwie noch unter die Latte, an die Latte gelenkt hat. Da habe ich mir schon kurz gedacht, da wär's schon wieder vorbei. Aber
ich muss sagen, dass ich bei diesen Szenen irgendwie gar nicht mehr so Puls bekomme. Also irgendwie habe ich mittlerweile einfach dieses Grundvertrauen, dass da, wenn da einer abschließt, der Eisele da schon auch einen auspackt.
Ja, ich hätte in dem Moment gar nicht gedacht, dass der überhaupt so einen geilen Schuss da rauspackt, aber das war ein Pfund. Und dann klatscht er an die Latte, dann war gut so, hallo wach. Aber Eisele, wir sagen Eisele einfach in jedem einzelnen Spiel.
Wollt ihr die Eisele-Diskussion aufmachen?
Ja, die
Rückkehr. Du warst letztes Mal hier und hast irgendwie von
Markus Monat den besten Keeper der Liga gesagt, ja.
Ja, aber gut, aber
war, also war es, der spiel ich auch der Meinung, aber man muss ja fairerweise zugeben, ich hatte ja nie auch nur ein Millimeter negativ von Eisele geredet, muss man jetzt die letzten vier Spiele sagen, dass der ja auch auf einmal von dem Niveauzauber, ich weiß gar nicht, ob das der Kicker war, aber irgendein Fußballfachmagazin hat auch letzte Woche einen Bericht geschrieben, von wegen die Neugeburt des Kai Eisele oder so.
Ich glaube,
das
war der Kicker.
War das der Kicker? Ist ja schon auch nochmal eine spannende Nummer.
Es waren ja nicht nur die vier Spiele, es war ja, also seit der jetzt im Kasten steht, ist er genau. Richtig, richtig stark. Und ich muss wirklich sagen, also bei aller Hoffnung und Sympathie im Monat, Kaisel ist noch besser gerade. Also was auch Strafraumbeherrschung angeht, ist es einfach noch ein Ticken besser, als Brunner in den Spielen war.
Ja, deswegen ja schon auch eine Frage an die eine oder andere Zuhörerin, die sie sich vielleicht stellen muss in der nächsten Zeit. Was machst du denn, wenn Brunner wieder fit ist?
Also ich würde es von mir aus, ich meine, das Ding ist ja eh, ein Brunner fällt jetzt erstmal noch länger aus, weil ich das irgendwie im Winter verstanden habe. Und der hat ja dann, ist ja dann auch eh sowieso nicht ab Tag X fit und hat Spielpraxis, so, es ist ja eh schwierig, ihn dann irgendwie da zu bringen. Aber selbst wenn dieses Szenario wäre, du hättest jetzt einen fitten Ponat, dann würde ich keinen Grund sehen, Eisele rauszunehmen.
Ich finde, es gibt nicht mal eine Diskussionsgrundlage gerade. Ja. Also es ist so stabil, ich finde, es ist so überragend gut. Das wird ja nur Unruhe reinbringen, da irgendwas rauszumachen. Klar, die Diskussion ist natürlich relevant, weil wer hat mehr Zukunft für uns? Ja? Also wen hast du vielleicht länger noch irgendwie, wer gibt vielleicht noch mal ein paar Euro, wenn du irgendwann verkaufst.
Ja, und der Punkt ist ja dann schon auch eine arme Sau, weil der hat ja wirklich auch überhaupt nichts falsch gemacht.
Ja, aber so ist es im Leben, ne?
Eisele macht es auch weniger falsch. Kann das ja völlig von null wieder losgehen, glaube ich, nicht reden, aber jetzt in der jetzigen Situation und ich meine, schau mal, wann Punkt überhaupt zurückkommt, ob das dieses Jahr irgendwie noch realistisch ist und wie wir dann tabellarisch dastehen, wenn es um nichts mehr geht, dann kannst du ja tatsächlich auch ihm nochmal irgendwie Spielpraxis auch geben.
Hat Eisele Vertrag bei uns? Weißt du, Simon?
Boah,
also laut Flash kommt es 26.
Ja. Man muss ja, also man versucht sich mal mit der Diskussion, muss ich schon mal sagen, ich finde das wirklich irritierend, wie so ein Torhüter, der ist doch jetzt 30, 31 oder so, über Jahre irgendwie Vereine tingelt, immer mal irgendwie ein halbes Jahr Stamm spielt und dann irgendwie wieder nicht und dann wieder, kommt er zu uns als Herausforderer für Pona und liefert so krass ab. Ich habe mir jetzt ein halber Sprung bei dem Cottbus-Spiel gedacht, was würden wir uns in den Arsch speisen, wenn wir zu Hause gegen Cottbus spielen, der Funk in dem Tor steht und wir hätten ein Torwartproblem gerade. Ja? Aber jetzt musst du ja wirklich sagen, sorry, also Funk, schön, dass du da bist, schön, dass es dir gut geht, aber ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit unseren Torhütern und es ist Wahnsinn. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das mal so, wie du gerade sagst, mit Vertrauen, also ich hatte es lange her, dass ich so starkes Vertrauen hatte in Torhüter vom letztes Jahr, hat dann auch schon ein gutes Gefühl, aber der holt ja alles raus. Wie schnell der auch am Boden ist. Also das ist ja. Und Strafraumbeherrschung bin ich super.
Ja, hat einen absoluten Lauf auf jeden Fall gerade. Und das passt halt auch einfach gerade zusammen. Die Stabilität, die grundsätzlich mit der Fünferkette gekommen ist, reden wir wahrscheinlich später nochmal drüber. Und dann, wenn was durchrutscht, dann hast du halt einfach hinten jemanden, dem du vertrauen kannst. Und das, was wirklich jetzt jahrelang eigentlich unsere Schwachstelle war, nämlich halt einfach nicht stabil zu stehen, nicht irgendwie auch mal eine Null halten zu können, ist gerade, funktioniert gerade, Klopf auf Holz, aber echt gut. Also
wir jinxen schon wieder. Nee, aber deswegen, also ich verstehe schon, was du meinst. Also das ist schon natürlich ein relevantes Thema in dem Fall, in dem es mal wieder kommt. Aber gerade, ja, also dafür ist er zu gut. Also dafür ist es wirklich gerade zu stark, was er abliefert. Das ist, ich weiß gar nicht. Wenn ich muss mal den Notenschnitt mal irgendwie angucken, aber das ist schon echt gut. Wo war ich jetzt gerade? Achso, wir sind von Parade in der 11. Minute jetzt quasi irgendwie ein bisschen abgedriftet. Aber dann kommen wir mal zurück. Also 14. Minute.
Kügel fängt wieder aus, läuft Ball Kügel alleine auf.
Und Kügel läuft 40 Meter alleine auf den Torhüter zu. Von dem der Torwart sich lange dachte, ich weiß nicht genau, wie ich diese Situation regeln soll, aber.
Ich dachte mir gerade, was will er von mir? Was will er reden?
Was ist mit ihm?
Ja. Als Derby-Sieger kann man mal einfach bei Link. Hat wirklich ein Auge zu.
Kann man dem mal. Wobei ich jetzt mal kurz sagen muss, dass er natürlich im Derby auch nochmal zweimal richtig kläglich versiebt hat. Deswegen der Kredit ist schnell aufgebraucht.
Ich wollte es nicht sagen.
Aber den möchte ich kurz
noch mal. Ich als glücklicher Derby-Sieger würde sagen, wir spielen Ergebnissport. Wir haben das Spiel gewonnen. Ist nicht schlimm, Julian.
Ist alles gut, Julian.
Ist alles okay, du bist Derby-Sieger.
Darf wir keine Konkurrenz haben, darfst du weiterspielen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall da. Ich glaube, das sind wir noch nicht. Also, Mai, den wollte er halt drüber chippen und dann sieht es super cool aus. Aber in dem Fall ist es halt.
Habt ihr die Wiederholung angeguckt? Könnt ihr noch einfach locker einschieben? Also, wollte zu cool sein?
Den
oder?
Wollte er drüber chippen. Ja. Den wollte er so cool über ihn drüber chippen. Okay. Der hätte auch passen können, der den flach ins lange Eck spielen können, hätte alles Mögliche machen können, aber wollte ihn da drüber chippen, trifft den Ball nicht und dann geht er vorbei.
Also, halt quasi mit seiner eigenen Coolness gescheitert.
Und das muss man wirklich sagen. Also, wenn du ein Tor in dieser Saison geschossen hast und da wurdest du quasi angeschossen, hast selber gesagt, habe ich ein scheiß Stellungsspiel, dass du da dann die Coolness hast, die dir im Weg steht. Respekt!
Ja,
Respekt!
Bitte.
Bitter, egal. Also, ist dann aber egal, weil 31. Minute schlägt diese Kopfballmaschinerie mal wieder zu.
Die Standardmonster aus Ingolstadt.
Standardmonster, Kopfballmonster. Es sind nicht die Stürmer, die Standard-Kopfballmonster sind, aber dafür haben wir halt auch so ein paar Innenverteidiger rumlaufen.
Ich sage jetzt inzwischen unser Kapitän, Simon Lorenz. Weil ich meine, beim letzten Spiel, als wir die Flut eingewechselt haben, ist die Binde gar nicht gewechselt worden. Oder macht man sowas dann nicht mehr?
Boah, eigentlich macht man es gleich schon, aber vielleicht in der Hektik. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gesagt, dass Lorenz immer noch Vizekapitän ist.
Aber ja, aber vielleicht guter Punkt, über den wir jetzt gerade gar nicht so richtig geredet haben. Wir haben ja noch in der Winterpause geredet darüber, dass Plath Fröde quasi den Nagel abgelaufen hat. Jetzt durch die Fünferkette spielen wir jetzt mit Zentrum, Bezuschkow und Kalgin.
Carlsen,
sorry. Und jetzt sind Plath und Fröde raus.
Ja, interessant, ja. Aber also auch interessant, dass das quasi im Endeffekt ja vielleicht auch dann der Grund dafür ist, für die Fünferkette, dass du halt einfach die Stabilität durch einen zusätzlichen Innenverteidiger hast, die der klare Sechser, weil weder Bezuschkow noch Carlsen sind jetzt klarer Sechser. Die sind halt einfach.
Und die eröffnenden Pässe kommen von, genau, vom Griechen.
Ja, also im Endeffekt, glaube ich, ist das vielleicht Grund für diese Analyse auch irgendwie zu sagen, wir gehen auf Fünferkette irgendwie zu sagen, okay, wir haben nicht diese Stabilität da irgendwie auf der tiefen Sechs irgendwie gehabt.
Ja. Also spannend, also interessant, weil wir noch darüber diskutiert haben, aber dann weiterhin die Diskussion, klar, also jetzt, also Plath hat vorher den Rang abgelaufen, jetzt ist Plath auch noch raus, also klar, keine Ahnung,
da musst du dir im Sommer Gedanken machen.
Aber dann ist Fröde natürlich.
Aber da musst du dir im Sommer Gedanken machen, also sollte das quasi beibehalten werden, du kannst irgendwie die Basis deiner Mannschaft halten, dann hast du mit Lukas Fröde in unserer finanziell angespannten Situation da sicherlich einen super teuren Bankdrücker, den du dir wahrscheinlich so echt an dich
leisten kannst. Ich denke mal, der Vertrag läuft auch langsam aus, oder?
Ja, hat er noch. Also ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich habe letztens mal Flashcode gecheckt. Ich meine, dass er noch ein Jahr hat. Also
ist ja immer irgendwie schwierig, weil gesagt, wenn du sonst der Markt schaust, dann laufen irgendwie über die Hälfte der Verträge aus.
Ja, also Flashcode würde sagen, 30.06.27.
Okay.
Aber wie sicher das beim FC nicht immer ist, hat man ja auch bei Svetinovic zum Beispiel gesehen.
Vielleicht kann man den so Cottbus abgeben, dann gehen ja jetzt irgendwie alle hin. Das war Saarbrücken oder irgendwann in Duisburg, ist Cottbus. Also. Ja. Das ist ja alles geht dahin. Ja, okay, ja, das 11. Kopfballtor.
Mhm.
Massiv, ja, aber wir haben irgendwie, also nach der Transferphase schon mal geredet, wir haben eine verdammt große Mannschaft, also im Sommer haben sehr, sehr viele sehr groß gewachsene Spieler mit, Boris wusste man ja eh schon, dass es nicht so verkehrt ist, mit Scholz, der hat auch letztes Jahr 6 Buden gemacht gehabt. Also da, man dachte sich ja schon, dass da ein bisschen Torgefahr in den Innenverteidigung kommt. Mario Joki, der nie gespielt, hat auch 6 gemacht letztes Jahr. Ja, aber das ist halt dann auch irgendwie Problemversicherung. Also,
ja, gerade in so einem Spiel, wo du jetzt, glaube ich, nicht sagen kannst, dass es, dass wir da unglaublich gut drin waren, sondern es war ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht sogar ein, ja, also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt irgendwie eine gute Chance auf beiden Seiten oder so. Aber dann ist halt wieder so eine Standardsituation auch einfach ein Dosenöffner. Also das ist völlig legitim.
Ja.
Aber
die Dose wird relativ schnell wieder zugemacht in dem Spiel.
Das stimmt wohl, ja.
Mit, also jetzt haben wir ja vorher darüber geredet, ja, da lief es dann gut, nach 3 Minuten haben wir dann irgendwie das 2-0 gemacht. Dieses Mal waren es 50 Sekunden oder so. Und dann wurde, ich meine, es war Rosenlöcher, mal ganz kurz wieder eingeschult vom 19-jährigen David. Und dann klingelt's. Also das war ja, also im Spiel muss ich schon sagen, also da, defensiv läuft das ja gerade echt super alles, aber David kurz gesagt, gilt die Ausrede, der hat mal höher gespielt bei David.
Mhm. Ja, würde ich schon sagen.
Also
ja, sogar mit Barcelona, oder?
Das ist glaube ich, die einzige Rettung, die da kommt in dem Moment, weil das war mit einer Körpertäuschung mal kurz auf den Boden gesetzt und dann haut er den aber auch wunderschön rein.
Der David ist aber halt auch genauso viel wert wie unsere komplette Defensivfreie
plus zusammen.
Ja.
Ja, also es ist natürlich nicht, dass man den nicht besser verteidigen könnte, stimmt schon, aber es ist auch irgendwie ein Sonntagsschuss. Also
ja, das war...
Und natürlich stehen wir jetzt da und oder sitzen jetzt hier da und sagen, ja gut, das ist halt auch das einzige Gegentor, was wir besprechen müssen. Da kann man es auch irgendwie...
Da kann man so ein bisschen locker sagen, das ist okay für mich. Aber ohne, also vielleicht dazu zu sagen, muss man ja auch nochmal irgendwie sagen, wir haben jetzt in den 4 Spielen ein Gegentor bekommen. Und dieses eine Gegentor kommt durch so eine Wahnsinns-Einzelleistung mit so einem Sonntagsschuss. Ja, also das ist ja auch eine Aussage in sich erstmal. Ja.
Absolut.
Aber, muss man da auch wieder sagen, hat man ja auch irgendwie Probleme irgendwie in der Hinrunde. Wir sind gut aus der Pause rausgekommen und sehr wach aus der Pause rausgekommen. Mhm. Kosti knallt erstmal irgendwie einen ansatzlos aus dem ersten Winkel an Pfosten.
Auch übrigens, das habe ich heute nochmal gesehen, der auch mit einer Spieleröffnung vom Griechen, einem Diogo, den jetzt nicht so viele in der Mannschaft so spielen können, glaube ich.
Ja. Ist ja vor 2 Jahren oder so, Simon Lorenz Diagonalbälle einfach immer nur im Gegner endeten. Und jetzt, sage ich mal, Simon Lorenz, geile Sau, Abwehrchef da hinten und dann hast du den Griechen, der die Dinger quer durch das Feld füllt. Also wie die Zeiten sich ändern. Das ist Wahnsinn. Ja, wo haben wir dann? Moment.
48.
Wo sind wir? 48. Ja. Ich habe hier Kostli und Suschkow zaubernd im 16er. Das,
dieses auch ein Satz, den wir so noch nie gesagt haben
wahrscheinlich. Dieses ging irgendwie durch TikTok und Instagram immer nur mit Barca Prime durch.
Oh ja, Tor. Hat den Magenta gepostet, ne? Barca Prime.
Tiki-Taka habe ich gelesen.
Weiß ich
nicht.
Ne? Naja gut, also es war mit freundlicher Mithilfe einer nicht verteidigenden Gegnermannschaft.
Ja.
Aber wenn du gegen Hütchen das so spielen kannst, ist das schon mal nicht schlecht. Also das sah schon gut aus. Also da war viel, da war Selbstbewusstsein in dem Moment da. Da war eine gute Ballverarbeitung da. Und ich weiß nicht, wann ich das vergangen habe. Mensch, wir haben ja Leute, die Fußball spielen können.
Ja.
Das sah schon schön aus. Klar, da geht keiner hin, da ist kein Gegnerdruck. Da kann sich jeder drehen, wie er will, aber... Das war richtig schön gemacht trotzdem. Also ich nehme da jetzt alles mit gerade. Ich muss jetzt zählen. Yeah, also ich weiß aus der Vergangenheit, ich muss
sowas auf einer Welle
saugen. Ich muss das alles aufsaugen.
Lass es raus.
Damit ich die nächsten 10 Spiele im schlimmsten Fall Drama wieder überleben kann.
Nein, da hast du das falsche Mindset. Du redest gerade über den Beginn einer Aufstiegsmannschaft.
Über Prime FC Herstatt.
Ja.
Hoffentlich nicht Prime.
Leute, holt mich hier raus.
jetzt hast du es zu.
Also,
jetzt ist die Büchse offen, ja, jetzt müssen wir noch drüber reden. Aber jetzt mal weiter. Also
den Aufstieg verschieben wir auf später.
Ja, du schießt es 2-1, kommst aus der Pause raus, siehst es 2-1. Und ich würde sagen, danach war ungefährlich, oder? Also ich kann mich da gar nicht mehr so an unglaubliches Aufbäumen.
Ich habe gerade mal das Spiel von mir. Wir haben dann einfach noch 4 gelbe Karten in 20 Minuten gesammelt.
Ja, ich meine, es war ungefähr insofern, dass da nicht mehr, finde ich, die absoluten Großchancen waren. Vielleicht noch eine, die man als gute Chance irgendwie sehen kann oder so. Aber was mich so ein bisschen... Also ich war jetzt auch nicht komplett panisch mit, sondern es hat sich schon auch sicher angefühlt, so wie wir da verteidigt haben. Aber Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat in der Zeit, war dann doch die Entlastung. Also da ist noch ein Konter irgendwie über Kalgin und Kostli.
Kostli den knapp vorbeigriff.
Genau, aber sonst, und ich meine, da war wirklich Personal auch auf dem Rasen, wo du sagst, boah, also wenn ich Konter spielen will, dann würde ich auch genau gerne dieses Personal da irgendwie drauf haben. Draculic, der wahrscheinlich schon der bessere Konterspieler irgendwie ist. Kehrer kam dann auch noch für Kalgin, dem ich jetzt schon auch irgendwie die Schnelligkeit unterstelle.
Ja, ich weiß, was du meinst, und im besten Fall sollte das passieren, aber ich fand, wir standen so dermaßen stabil dahin und dafür wir waren so in unserem Element. Wir haben dahin gewiped, das hat schon gepasst. Da habe ich andere Spiele, also da habe ich da so bei dem Regensburg-Spiel mehr irgendwie gedacht, da kann noch was passieren und Cottbus kann man auch noch zu.
Ja, aber im Endeffekt, es geht gut und es gab nicht die großen Chancen, aber wenn am Ende halt doch, wie gegen Mannheim, ja, das 2-2 in der Nachspielzeit fällt,
Sabrina sagt es ja im Interview danach, das ist genau so ein Spiel, dass du quasi in der Hinrunde hättest verloren. Genau. Oder nicht gewonnen. Ja, das ist genau so ein Spiel. Und da haben wir es jetzt halt klar. Also auch da war dann in der zweiten Halbzeit schon mit Hilfe des Gegners. Also wenn da halt da habe ich nicht noch so eine aufziehe, dann passiert da halt nichts.
Aber das kann der neue FC halt auch mal ein Ergebnis über die Bühne bringen. Im Sinne einer Aufstiegsmannschaft.
Clever gesetzt. Clever gesetzt. Komm mal. Ja, aber deswegen sage ich, also ja, ich verstehe dich. Also, du hast natürlich ein besseres Gefühl und eigentlich auch alle Voraussetzungen. Wir stehen eh mit Fünferkette sehr, sehr tief und spielen ja eh stark drauf, in der Pressing-Situation irgendwie den Ball zu bekommen, umzuschalten, dass du da die Möglichkeit gehabt hättest, irgendwie gefährlicher zu werden. Am Ende muss ich sagen, ich war da recht entspannt irgendwie in dem Spiel. Klar, kriegst du den bei 2-1 in der 93. Minute immer noch mal nervös, aber war schon okay. Also das da... Da habe ich schon schlimmere Nerven in den gehabt. Ja, also gehst du mit 6 Punkten aus 2 Spielen in die Rückrunde. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, an dem Zeitpunkt waren wir dann schon 6 Punkte vor Abstieg. Ja, also sah dann schon ganz gut aus. Und dann kann man natürlich jetzt sagen, ja gut, Regensburg, Stuttgart 2 ist jetzt auch so, dass du schlagen
nicht
musst.
Nicht die Creme de la Creme der Liga.
Exakt. Das, was du irgendwie schlagen musst, wenn du noch rauskommen willst. Geht nicht so weiter. Es geht weiter mit Cottbus, die dann nach einem anfänglichen Problem in der Saison mal richtig, richtig stark reingekommen sind. 14 Spiele in Folge nicht gewonnen.
Rostock, was ich gesagt? Cottbus, glaube ich, gesagt, ja.
Rostock hat immer 14 Spiele in Folge irgendwie nicht verloren vorher. Also auch da würde man sagen, freundliche Mithilfe der Gegnermannschaft, aber das hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten zwar nur 35% Ballbesitz in diesem Spiel, aber da hat man mal, also das ist wirklich, ich würde sagen, das ist das Spiel, da hatten wir mit Abstand also die clevere Mannschaft und das besser spielende Mannschaft eiskalt ausgenutzt, dieses Spiel.
Ja. Also ich habe hier stehen im Endeffekt, es ist jetzt im Endeffekt das Spiel 3 nach der Winterpause, also irgendwann ist dann auch mal klar, wie wir quasi uns auch taktisch neu positionieren oder was quasi unsere neue Idee ist. Rostock wusste, was kommt, aber sie haben irgendwie kein Mittel dagegen gehabt. Klar, da gibt es auch viele Wenns wieder mit drin. Aber im Endeffekt, 3-0 in Rostock gewinnen, die davor wirklich so lange eine Serie hatten, kommt jetzt an von ungefähr.
Vor allem ganz kurz noch dazu, vergessen, Hoppe hat sich in dem Spiel gegen Stuttgart verletzt irgendwie am Ende. Und jetzt nicht der ewige Deichmann, sondern Gustav Christensen als Rechtsverteidiger, rechtsaußen.
Hat man ja aber in der Hinrunde schon auch ein, zwei, dreimal gesehen.
Das ist primär als Linksverteidiger, ne? Aber auch rechts nochmal?
Zumindest als Außenverteidiger.
Als Linksverteidiger öfter, ja genau.
Quasi ja nicht irgendwie das, was er letztes Jahr dann zum Ende hin gespielt hat, meine ich. Da war er offensiv aufgestellt.
Ja, also jetzt war meistens in der Hinrunde schon meistens am Linksverteidiger gespielt.
Genau, aber in quasi der...
Genau, davor der wäre als Flügel, wenn er gespielt hätte, er dafür.
Genau, ja.
Und jetzt Rechtsverteidiger... Also Rostock ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber später Cottbus kam auch noch dazu. Das macht schon was her, also schon. Also das Tempo ist natürlich deutlich besser, als dann irgendwie mit Deichmann da zu spielen. Und ich habe mir, da hat es mir auch gegruselt, ehrlich gesagt, davor. Also bei allem jetzt irgendwie Shit-Talk über Deichmann spielt überall komisch. Aber in der Fünferkette als Rechtsverteidiger ist dann auch irgendwann auch nicht mehr lustig. Also da ist es halt einfach nicht mehr, es ist nicht mehr der Spielertyp für. Deswegen finde ich den Move mutig, aber...
Ich denke, Christensen profitiert da auf jeden Fall davon, dass es jetzt so ein Schienenspieler in der Fünferkette ist, sowohl defensiv als auch offensiv. Und also, so wie du sagst, ich finde, er macht da einen richtig guten Job. Manchmal überdreht er noch so ein bisschen, zieht dann irgendwie dumme Fouls oder holt sich auch mal irgendwie die ein oder andere dumme gelbe Karte, aber insgesamt ist er mir sogar jetzt besser irgendwie im Kollektiv aufgefallen als Hoppe sogar.
Ja, Hoppe ist ja immer noch irgendwie nicht im Schatten und ich meine, das mit den Verletzungen, das hilft halt wirklich nicht. Aber ich hatte jetzt, klar, das waren jetzt auch zwei Spiele hier, da konnte man irgendwie ganz sich ganz so zeigen. Also das sah jetzt auf jeden Fall ganz gut aus. Das war eigentlich, weil das nur eine Randnotiz, also nochmal der Vollständigkeit halber, wir sind ja jetzt eigentlich immer unverändert durchgegangen, außer es ist irgendwie rausgefallen. Und das jetzt mal Christensen aufrecht. Ja, also 3-0 bei Rostock zu gewinnen, das ist jetzt auch nicht nur Glück, würde ich mal sagen.
Ja. Ich finde auch in Summe dann am Ende nicht unverdient.
Zu hoch sicherlich, aber.
Ja.
Aber, so aber nicht unverdient. So clever.
Ich fand nicht so 90 Minuten hinten reingestellt und irgendwie einen Dreckstor gemacht. Dafür war ja schon leider das dritte von
Kostic, 90 oder? Minuten hinten reingestellt und drei geile Buden gemacht.
Ja.
Es ist halt, also es ist definitiv dreckig. Es ist aber immer die Frage, wie definiert man verdient? Ist es Anzahl Torschütze, ist es Ballbesitz, was auch immer? Nee, ist es nicht. Aber wenn du halt einfach so sauber verteidigst
und in vielen Fällen den Gegner
überforderst. Genau, auch halt irgendwie zu Gegnern dann. Ich weiß nicht, ob zwingend irgendwie so das richtige Wort ist, wenn man sich die Szenen anschaut, dann sind das schon auch dumme Fehler teilweise, die Rostock da macht. Und natürlich kann das Spiel
komplett anders laufen. Ja, aber die hätten jetzt auch keine Tore schießen können.
Ja, die hatten schon gute Abschlüsse auch, aber also, und natürlich, der Spielverlauf ist komplett anders vor dem 1-0. Ich glaube, in genau der Situation hat Rostock auch die erste richtig gute Chance. So, natürlich kann das auch anders laufen und da machen sie hinten einen Fehler und es steht 1-0.
Ich muss aber auch sagen, also von den O-Tönen, die ich so gehört habe, auch von irgendwie Rostocker Seite, war alles so, ja, wir haben halt gegen einen richtig guten Gegner verloren. Also klar, individuelle Fehler und halt auch gegen einen richtig guten Gegner verloren. Also ich sage, also wir standen halt Bombe fest hinten. Klar, da steht bestimmt irgendwo auf meinem Zettel mal wieder Eisele, ja, da Eisele, aber nein, der ist ja auch nicht da, um Handtücher zu haben, irgendwie ans Netz zu hängen. Ich fand, das war schon.
Genau, also ich sehe es ganz sehr genauso. Also wir müssen uns da für nichts entschuldigen.
Null, also gar nicht. Und dann, ich meine, man muss ja auch nochmal sagen, wir haben drei Buden gemacht und die Rieseneinladung, die haben wir ja nicht mal reingemacht. Also es ist ja, obwohl wir ja zweimal quasi zum Gegner gepasst.
Ja, und ich glaube, Carlsen hatte auch nochmal eine Riesenchance und so. Also, und in dem Spiel muss man auch irgendwie Julian Kügel meines Erachtens
hervorheben. Ich muss leider sagen, dass hier auch bei mir steht, guter Pass Kügel.
Ja, also ich finde das 1-0, das ist richtig schnell geschaltet und super. Geschaltet ohne diesen Gedankenblitz von Kügel fällt dieses Tor nie im Leben. Das war.
Und Kostli ist Kostli, also den macht halt Kostli rein. Das ist also, dass er den noch für Arbeit bekommt und ihm dann durch die Beine schiebt, dann macht halt Kostli.
Ja, also das ist ja auch das, was in der Hinrunde eben halt nicht der Fall war, dass Kostli aus einer Chance ein Tor macht, sondern da war halt dann, hat er halt fünf Abschlüsse gebraucht oder ist fünfmal geschickt worden und viermal war er nicht drin.
Hat er gegen Stuttgart 2 auch mal aus 15 hundertprozentigen Null gemacht.
Ja, genau. Ich meine, das geht in dem Spiel noch weiter, das kann man, also der kommt ja noch ein paar Wochen Zettel.
Ja,
der hat ja schon noch ein paar Versiegel im Spiel. Der erste ist aber drin.
Ja, genau. Also natürlich, also der Zeitpunkt macht es halt dann auch irgendwie in dem Spiel.
Ja klar, also genau, du machst das 1-0.
Wie oft haben wir hier gesessen und haben gesagt, ja, weil wenn du halt in jedem Spiel in Rückstand gerätst, dann hast du es halt nicht einfach. Und wenn du halt aber dann durch solche Sachen in Führung gehst.
Ja, klar. Und vielleicht, um das mal irgendwie noch zu verstärken mit dem, wir müssen sagen, also es war ja jetzt nicht nur Scheißtore, nein. Ich meine, wir haben, ich weiß, ich habe nicht aufgeschrieben, wer diese geile Kombination macht, aber dann Carlsen steht halt Mutterseelen alleine am Fünfer und muss den quasi dem Torwart nur sagen, wo willst du den hinhaben, und dann trifft er den Ball nicht. Da hätte es halt auch schon 2-0 stehen können und dann, das war ja richtig geil. Dann nochmal Fehler, nochmal Ophoff, oder jetzt Ophoff, glaube ich, da irgendwie Fehler, weil Kosti dann da aus den von 30 Metern oder so musste von da auch mal treffen. War vielleicht überhastet, aber mein Gott, also ich habe hier gar nicht so viele Chancen für Rostock aufgeschrieben, vielleicht habe ich sie auch alle ignoriert, aber ich fand, da waren in der ersten Halbzeit schon auch ohne die Mithilfe des Gegners genug Chancen für uns und Tor. Fand das beeindruckend, ehrlich gesagt.
Ich bleib dabei, ich finde es nicht unbedingt.
Nee. Ich glaube, die Diskussion gibt es auch gar nicht hier.
Die gibt's nicht.
Also ich möchte noch beim 2-0 erwähnen, dass auch da Julian Kügel beteiligt ist, weil er halt in das Kopfballduell geht.
Also, mein Gott, also dann muss er ja ins Kopfballduell und der Gegner passt zu uns. Also, sorry. Nee, da ist er, gewinnt das Kopfballduell nicht, aber er ist natürlich da. Und dann muss man auch da aber der Vollständigkeit halber sagen, Rostock vollkommen unsortiert, ist ja irre, wie frei da zwei Leute stehen. Und bis zum Schluss knallt das Ding halt gut rein.
Genau.
Auch da Wille, Überzeugung, Einsatz in jeden Ball rein und halt einfach gerade Selbstbewusstsein überall.
Ja, und einfach auch Bock drauf. Also Bock auf in jeden Zweikampf zu gehen, Bock auch in jeden defensiven Zweikampf zu gehen, sich dafür abzufeiern. Also ich glaube, da gibt es auch irgendwie eine Szene, wo dann Eiselin nochmal eine Parade oder so auch macht, wo die ganze Bank aufspringt. Ja, das ist halt auch irgendwie, das ist dritte Liga. Und das muss man halt bei, weiß ich nicht, Moritz, ich glaube, du warst vor Ort, oder? Minus 10 Grad wahrscheinlich.
War warm.
Genau. Also da macht sowas, glaube ich, schon auch einen Unterschied, ob du da
oder
halt dieses Spiel irgendwie rumbringen willst. Und ich glaube, wir waren die Bock drauf hatten.
Ja, also ich glaube nicht, dass es auf dem Feld recht viel cooler war wie auf den Rängen. Rostock ist halt, will da jetzt auch gar keinen zu nahe treten, aber ist halt immer ein scheiß Fleck, ich sage euch ehrlich. Erstens mal ist die Reise dahin unendlich. Du fährst einfach durch die Republik, dann hast du diesen scheiß Gästeblock, der halt 2,5 Meter neben dem Heimblock und vermutlich einer der lautesten Kurven in der dritten Liga ist. Das heißt, egal wann du supportest, du verstehst halt Gefühle nebenbei auch nicht mal. Dann sind da jetzt auch keine 100 Schanzer vor Ort, was vielleicht schon ein Highlight wäre, sondern halt eher die Busbesatzung SU und halt 1, 2, 3 andere FCI-Fans. Ja, und dann ist es halt gefühlt auch immer, ich habe sogar nachgeguckt damals, wir haben da, glaube ich, einmal im März gespielt oder so und sonst immer im tiefsten Winter. Ich weiß nicht, Martin, ob du dich erinnerst, wir sind da vor 10 Jahren mal gewesen. Ich glaube, da haben wir auch nur so sporadisch supported mit gefühlten 5 Szenemitgliedern.
Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren 2 Spiele und bei einem war ich, bei einem nicht.
Ja, du warst auf jeden Fall vor Ort. Da bin ich mich dran. Da, und, also wirklich, wir haben nie in Rostock gespielt, wo das ein Highlight-Spiel war.
Doch.
Ja? Aufstieg.
Ja, nee, ich erinnere mich an einen Auswärtssieg, bei dem Jose Alex Ikeng.
Och du Scheiße. Also Martin hat vorgesagt, wir reden heute 2 Stunden. Und er versucht es als aber auch wirklich.
Ich wurde aber gefragt.
Auf Ziegen und Brennen. Wisst ihr doch, damals Ikeng. Wahnsinn, Martin.
Also jeder, der dabei war und sich an dieses Spiel erinnert, Grüße gehen raus.
Daumen hoch, alle 3 Leute.
Ich glaube,
kommentiert mal drunter.
Ich glaube, es ist einigen noch sehr gut in Erinnerung.
Wie lange ist das her? So. Bis Martin es rausgefunden hat, kann ich noch schnell erzählen. Dass hier.
Cut!
Hätte keinen Cut machen müssen, aber ich wollte noch erzählen, dass wir der letzte Verein waren, die noch in den Genuss von Ryan, wie schreibt man aus, Naderi kommen durften.
Alter, ist direkt
dran. 5,5 Millionen ist auch ein Witz,
oder? Ja, Eisel hat ihn nochmal kurz entzaubert.
Ja, er hat dann, hast du ihn verfolgt? Hat dann im ersten Spiel,
weiß gar nicht, Schottler.
Ja, zu Glasgow. Hat dann irgendwie 3 Tage später gleich mal gespielt, 30 Minuten sehe ich hier vor mir, nicht so gut gespielt anscheinend und dann eine Woche später gleich mal 2 Buden gemacht. Also kann man von dem gelungenen Debüt sprechen wahrscheinlich.
Also ich habe es jetzt hier auch gerade noch gefunden. Also es war, wir reden von der Saison 2011-2012.
Wow.
Ein 2:1 Auswärtssieg durch ein Eigentor von Rostock und in der 72. Minute Jose Alex Ikeng nach Vorarbeit von Adam Nemec.
Ich wollte gerade sagen, das waren die guten alten Zeiten, aber da hat er Nemec und Ikeng gespielt, das kann nicht so gut gewesen sein.
Bei Rostock hat Marek Mintal gespielt.
Wow.
Wow.
Krass.
Und auch da Ramazan Özcan mit einer Kickernote 1,5. Also, du bist ja auch ungefähr wieder Spiel angelaufen.
Was auf Aufstieg, welche Liga war es denn, die zweite?
Nee, das war noch nicht mal Aufstieg. Das war bestimmt eine der Zusammenrückrunden-Saison oder Aufholjagd 2012 oder was auch
immer. Bei dem Kader kann es nicht gut gelaufen sein. Ja, das war ja alles scheiße, bis wir dann irgendwann mal aufgestiegen sind und plötzlich aus dem Nichts. Ja, gut.
An die Görlitz.
Genug Görlitz und Ikeng, Martin. Lass mal wieder über Kostli sprechen. Und dieses Tor in der 68. Spielminute. What the fuck, Mann?
Jetzt ist er in das Weitschuss.
Also erstmal, ich meine, das hat mir, glaube ich, ich weiß nicht, was in der Hinrunde oder letztes Jahr auch schon sehr viel diese Ablage vom 16er quasi in den Rückraum, die wirklich sehr gut funktioniert. Auch wunderschön, wie beim Kehrer abgelegt. Und mein Favorit an diesem Punkt ist tatsächlich wie Julian Kügel anzeigt, dass er frei ist. Kehrer zurücklegt und Kosti das Ding aus 22 Metern ins Kreuzeck schweißt, während Kügel noch am Winken ist, dass er doch frei steht. Ah, das war nett. Mal wieder. Also sorry, das ist eine geile Bude. Das ist eine geile Bude.
War geil.
Wenn schon halt auch läuft, dann läuft halt auch
alles. Ja, dann der, also wirklich, also als hätten die, da tropft jeder Ball so wieder raus und der nimmt den dann selbstverständlich und dreht ihn ins Kreuzeck. Was ist denn los?
Also, ja, war ein geiles Ding und hat auch zur Situation gepasst und zur generellen Stimmung.
Es war standesgemäß zum 3-0 in Rostock.
In Rostock, würde
ich sagen. Ja. War auch der so Torjubel, glaube ich, oder?
Ja, war top. Ich hatte es ja vorher schon mal angesprochen beim Regensburg-Spiel, dass das Ganze auf jeden Fall wieder, ich wollte sagen, deutlich besser, aber dann würde es so vielleicht so ein bisschen an Wertigkeit und Wertschätzung verlieren. Also ich habe nur Wertschätzung für das Ganze. Es kam nach anfänglichem Jubel nach rechts, hat Simon Lorenz die ganze Mannschaft Richtung Gästeblock geholt, was auch vollkommen okay war, dass man irgendwie vielleicht den ersten Instinkt sich selbst freut und nicht den Weg zu den Fans sucht, aber dann zu kapieren, dass dieser Weg nach Rostock halt jetzt nicht der kürzeste ist und man dafür Wertschätzung geben kann, ist auf jeden Fall super rübergekommen, haben sie gemacht. Das war ein geiler Torjubel vom Gästeblock, der sicherlich dem einen oder anderen Rostock-Fan jetzt nicht so gut geschmeckt hat, dass man doch jetzt auf die Idee kommen würde, da Richtung, wie nennen sie es, Südtribüne nennen die sich, oder? Zu feiern.
Das ist ein Scheißname.
Ja, wir haben es sehr genossen, muss ich gestehen. Fanden wir gut.
Einmal kurz, auch wenn es irgendwie off-topic ist fast, gab es Gerüchte, wo auch immer sie dann herkamen, um Kosti-Wechsel. Jetzt dann irgendwie auch schon im Winter, was auch immer. Ich muss, also mal unabhängig davon, wo sie es herkam, ich muss sagen, ich habe oft irgendwie in der Saison und letzte Saison gemacht, dass die Körpersprache und irgendwie die Rückwärtsbewegung von Kosti so ein bisschen schon das Gefühl gab, hat nicht 100% Bock. Aber jetzt, was in diesem Spiel, das ist halt ein Regensburg-Spiel, da ist Bock, da ist in jeder Aussage, in jedem Interview gefühlt einfach Bock. Der ist ja nur noch dabei, seine ganzen Mitspieler zu loben, wie geil sie irgendwie gespielt haben. Also ich habe das Gefühl, dass da wieder so ein bisschen was aufgeflammt ist, was nicht heißt, dass im Sommer nicht irgendwas anderes passiert. Aber man muss halt auch einfach sagen, ist halt einfach ein Unterschiedsspieler der Liga und für uns. Mannheim wäre ein Witz, aber wir können, glaube ich, ganz froh sein, dass er da ist weiterhin. Auch wenn er ein-, zweimal irgendwie versiebt hat in dieser Saison. Aber er hat ja auch schon 10-mal getroffen.
Vielleicht hat er einfach nur ein bisschen das Streicheln der Fans gebraucht.
Ja, also trotzdem wird man da irgendwie dann im Sommer allein schon auf die Statistiken schauen und sagen, oh, da ist aber einer, der mal Rechtsverteidiger war und hat jetzt irgendwie hier wahrscheinlich dann am Ende 30 Scorer.
Ohne einen
Stürmer. Den könnte ich aber als Zweitligamannschaft schon gut gebrauchen.
Ja, man muss ja auch immer, also jetzt mal unabhängig, also klar, jeder, ich werde weiter den Kübel bashen, ist ja vollkommen klar, aber man muss halt wirklich sagen, er spielt ohne Stürmer. Stell dir vor, der hat da in der Mitte noch einen stehen, dem er den Ball geben kann. Der macht, also ehrlich, wie viele von diesen Dingern versiebt der, weil er halt noch weiter zieht und dann mit dem schwachen Fuß irgendwo hinstiebt. Weil halt, klar, ich glaube, in dem Spiel war es auch so ein bisschen zu egoistisch. Aber wenn du halt einen anständigen Stürmer in der Mitte stehen hast, den du das Ding auch servierst, dann hat er wahrscheinlich eher noch zweistellige Assists als zweistellige Tore.
Da kommt mir jetzt fucking Julian Kugel ein bisschen zu schlecht weg bei deiner Gesamtbewertung.
Ja, ist es aber wirklich. Also, ich muss jetzt da schon noch mal ein bisschen in die Bresche springen.
Nein, wirklich.
Der steht dann nicht ohne Grund auf dem Platz.
Ja, weil wir keine Alternative haben.
Genau, Alternativen.
Weil wir haben keine Alternative. Draculic scheint ja anscheinend irgendwie in seinem Leben irgendwas so falsch zu machen, in seinem Komplettverhalten, dass er sich halt einfach selber irgendwie rausnimmt.
Nein, aber es ist auch völlig absurd. Also, es ist völlig absurd, dass Draculic in diesen Spielen startet. Also, vom Spielertyp her, von der Art und Weise, wie die beiden gegen den Ball agieren, ist es völlig logisch, dass das Kügel aktuell startet. Also sorry, aber also bei allem Hate hin und her, das ist ja auch lustig, aber
ich habe hier keinen Hate verspürt in der
letzten. Es ist tragisch, dass wir keine Alternative haben. Er spielt ganz okay gegen den Ball, ab und zu passt er mal irgendwo hin. Aber das ist der Pass, also der steht da vorne in dieser Offensive zwischen lauter Leuten, die Fußball spielen können, so fehl am Platz. Klar, vielleicht bindet der mal irgendwas und macht mal irgendwas fest. Und letztes Mal hast du auch gesagt, er läuft auch sehr viel an, das stimmt auch, aber stell dir vor, du hast da vorne so einer Jenser dran stehen. Ja, diese, also, stell dir, also das ist aber, dann wird wahrscheinlich irgendwie, das wird zu viel. mit Kaygin, Gosli und Co. Das ist einfach zu geil. Momentan ist es so, die müssen um den rum Barcelona Prime spielen. Jedes geile Tor ist um Kügel rum. Aber auch nicht, weil Kügel alles bindet, sondern weil die halt immer um ihn nochmal rumspielen müssen, um das geile Tor zu machen.
Also lass dich nicht gelten, der hat ein Tor im Derby gemacht.
Ja, das muss dann mindestens mal ausgleichen fürs Ziel vor 3 Jahren. Mindestens mal den. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte höchste Hoffnung in entweder Kehrer, der ja hoffentlich vielleicht noch in die Mitte zieht, oder Toy, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Toy hat in diesem Spiel jetzt vielleicht der Vollständigkeit halber seine ersten Minuten gemacht in Rostock. Da ist nicht mehr viel passiert in den letzten 10 Minuten. Nee. Aber trotzdem wäre dabei, wenn jetzt können wir wieder in die Aufstiegsdiskussion gehen. Wenn du da vorne noch einen anständigen Stürmer hättest, dann würden sich die Kollegen jetzt auch mal richtig umschauen in der Liga. Dann würde es nämlich jetzt richtig eklig werden. So glaube ich weiterhin, du hast einfach sehr viel Aufwand, um dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt würde ich sogar einen Gröning da vorne drin nehmen. Ja? Weil jetzt sind wir nicht an dem Punkt. Ich habe immer gesagt, du spielst zu 10, wenn du es dir erlauben kannst, und Gröning macht die Buden. Jetzt spielst du zu 10 und der macht die Buden nicht.
Ich habe letztes Mal, wenn du bei der Stürmerdiskussion bist, ist mir die Frage gestellt worden, ob ich eine Ahnung habe, warum man denn einen vereinslosen Spieler aus Amerika holt und nicht stattdessen Yannick Maus verpflichtet, den irgendwie gar keiner mehr haben will. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt inzwischen spielt. Ist auf jeden Fall wieder weg von...
Ist er weg von Essen?
Essen, ja.
Ist er nicht irgendwas mit Reha und so? Ist er nicht auch irgendwie verletzungsgeplant?
Ja, die haben ihn jetzt zur Reha geschoben, oder?
Aber ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Ich
hätte kapiert. Verletzt ist auf jeden Fall, glaube ich, rein sportlich nicht, sondern man wollte ihn irgendwie einfach weghaben wahrscheinlich. Geht es ja um also Vertragszahlungen?
Ist schon irgendwie lustig natürlich, aber also insgesamt, wenn wir jetzt eh schon bei Treu sind, also ich finde die Verpflichtung ja schon noch irgendwie interessant. Also ich meine, im Endeffekt, was war unser Problem in der Runde? Wir haben 2 Spieler geholt, die wir nicht wissen, ob sie in der dritten Liga, wie es da mit dem Niveau aussieht.
Ja.
Und jetzt holen wir einen Spieler, von dem wir nicht wissen, wie es in der dritten Liga aussieht. Also ich meine, ich habe ein paar Videos von dem gesehen, aber also wenn ich mir die Tore, die er da geschossen hat, anschaue, dann kommt mir die Abwehrleistung jetzt auch nicht Drittliga-Niveau-mäßig vor. Es wird schon was dahinter stecken, aber es ist, unterm Strich ist es aus meiner Sicht...
Es muss ja ein billiger Deal gewesen sein. Es muss ja so gewesen sein, dass das Paket ist so günstig, weil keine Ablöse, weil keine Ahnung, was ist da für Gehalt.
Aber denkt ihr wirklich, dass das Paket so günstig ist, dass ein Amerikaner aus Amerika nach Europa in das Dorf Ingolstadt zieht für eine Mark 50? Ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin ehrlich. Ja, die hätten doch in Amerika auch noch irgendeinen...
Ja, aber ich meine, das ist doch alles irgendwie schon komisch. Also er kommt klar, da war bei Vereinslos irgendwie wenig Vorbereitung, aber ist halt erstmal 2 Spiele nicht mal dabei, im dritten Spiel spielt er irgendwie 10 Minuten.
2 Spiele nicht dabei, weiß man ja, oder? Weil er einfach nicht fit genug war.
Ja, das meine ich ja, genau. Das ist ja das, der war ja komplett nicht im Saft. Also da war ja nichts. Also das kann ja kein High-Roller-Transfer gewesen sein. Das muss ja so wirklich sein, hey, der hat nirgends gespielt, der hat sich nirgends irgendwie fit gehalten.
Und das ist schon richtig. Das unterschreibe ich ja auch, dass er jetzt hier kein Harry Kane ist. Aber er hat ja jetzt schon ein paar Spiele in Amerika gesammelt. Jetzt auch nicht 500, aber ich glaube schon, dass er ein paar Spiele gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Galt da wohl auch mal als Talent. Die Zeiten sind vielleicht vorbei, war dann ja auch für lange verletzt. Aber ich kann doch nicht erzählen, dass er nicht irgendeinen Verein da unten
27,
so. Ja, irgendeinen Verein da unten gefunden hätte, die ihm doch im amerikanischen Gehaltsgefüge doch Geld zahlen können.
Also ich glaube schon, dass du mit 27 auch irgendwie sagen kannst, mein Traum ist es mal in Europa zu spielen und vielleicht ist halt dieser deutsche Verein in der dritten Liga irgendwie ein gutes Sprungbrett. Also ich glaube schon, dass es, mir geht es gar nicht um das Finanzielle von diesem Transfer. Ich finde halt einfach nur aus sportlicher Sicht, wenn du die Hinrunde so analysierst und sagst, definitiv ganz klar fehlt uns der Stürmer, weil die 2, die wir aus Skandinavien verpflichtet haben, die haben nicht eingeschlagen, aus
welchen Gründen auch immer. Die Liga verpflichtet haben, da wussten wir, dass er scheiße ist, genau, deswegen war er es eigentlich. Also deswegen, klar, diese ganze Diskussion, Mause, Gröning, was auch immer, diese
Rückholung. Also du bist in der Winterpause, oder wir sind alle in der Winterpause da gestanden und haben gesagt, eigentlich musst du jetzt jemanden holen, von dem du weißt, dass er dritte Liga kann.
Ja.
Sei es ja nicht Mause, sei es einen.
Ich möchte der Vollständigkeit halber sagen, ich habe am Ende gesagt, mein Hot-Tag ist, wir gehen mit Dragulic in die Rückrunde, weil ich mir schon gedacht habe, wir finden niemanden. Dann kam relativ schnell Treu. Irgendwas wird dran sein, keine Ahnung. Ich habe jegliche Hoffnung in meinem Leben auf diesen Transfer gesetzt und deswegen habe ich da schon gebrochen in der Saison. Aber ich sehe es genauso. Also ich finde es auch eine sehr große Blackbox und keine Ahnung, was der kostet. Und eigentlich ist es ja wirklich absurd, dass du sagst, hey, wir sind mit der Blackbox durch die Fresse geflogen. Jetzt holen wir die nächste Blackbox, die dann vielleicht auch noch irgendwie gehaltstechnisch.
Ja, und dann offensichtlich ja auch fitnesszustandmäßig gar nicht so ist, dass er irgendwie uns sofort weiterhelfen konnte. Ich meine, klar ist die Runde in der dritten Liga auch lange. Aber ich meine, das spricht jetzt auch nicht dafür, dass er sich dann im ersten Spiel irgendwie am Knie verletzt.
Nein. Und ich muss auch, also, das haben wir ja alles nicht überbewerten, ne? Aber beim Aufwärmen mit diesem Cottbus-Spiel habe ich auch gedacht, also, wer ist das, wer hätte da gar keinen Bock mitzumachen. Und das war leider der Kollege Toll schon. Also so richtig motiviert sieht das nicht aus, was er da macht. Und das, wir können ja jetzt Cottbus springen, wir sind mit Restaurant und fertig, oder? Ja, ja. Können wir mal Cottbus springen. Da vielleicht jetzt eben nur der auch wieder der Vollständigkeit halber, Christensen weiter als RV. Toy ist auf der Bank wieder. Und Kehrer startet für den gelb gesperrten Kain. Und jetzt, weil wir über Toy reden, machen wir halt kurz mal Toy fertig, oder? Also kommt dann in der 70. Minute so rein, oder 60. wahrscheinlich schon, und den Dreh. Hat dann eine Aktion, bei der du die Möglichkeit ist, zum.
Wollte sich aber schon auch gleich mal
zum unsterblich zu werden. Hätte machen. Genau, er wollte sich direkt unsterblich machen und setzt den Fabrizier, den er sich erstmal gut vorlegt, aber dann halt irgendwie. Sieht, wenn das Ding reingeht, dann wird es die witzigste, also die tragischste Geschichte ever, weil scheinbar hat er sich ja irgendwie auch in diesem Kontext verletzt. Zumindest sah es ja direkt schon so aus, als wäre er irgendwie nicht mehr so rund. Und 10 Minuten später geht er runter und jetzt heißt es Knieverletzung und sieht irgendwie nicht so gut aus.
Ja, der Donaukel hat irgendwie gestern geschrieben, hat sich wohl doch schwerer am Knie verletzt. Und das
Oha.
Ist immer noch der Donaukel, aber es ist, also, ich meine, ja, das ist ja auch gar nicht so schlecht informiert. Deswegen.
Also, man muss mal wirklich sagen, also ich möchte an der Stelle kurz dann, auch wenn er das nicht gemacht hat, hier nochmal die Nominierung irgendwie setzen für Schanzer Zeitspiel Awards, kürzester Hype Train, weil ich war gehypt, weil egal, Hauptsache nicht Kügel, dann setzt er diesen Fallrückzieher und ich dachte mir, Entertainer, ja, neuer Paco, und dann ist er verletzt, Knie kaputt und keine Ahnung, ob er jemals wieder von spielt. Zweiter wichtiger Jahre.
Ja, genau, also ist schon notiert für die Zeitspieler.
So, das war zusammengefasst irgendwie für Toy. Aber der hat in dem Spiel halt irgendwie 10 Minuten gespielt, deswegen konzentrieren wir uns auf den Rest. So, Moritz, du hast, bevor wir ja aufgenommen haben, noch schon mal irgendwie vorgreifen wollen, wie findet ihr eigentlich so Kehrer? Und da wollen wir doch direkt mal auf Kehrer gehen, oder?
Go for it. Ja? Marco, wie findest du Kehrer?
Ich fand die in dem Spiel, ersten 45 Minuten, richtig gut, richtig Bock zu zocken. Also richtig spritzig, richtig gute Ballkontrolle. Hat in der zweiten Halbzeit stark abgebaut. Hab gefühlt, hat ein bisschen zu viel Tempo gegeben in der ersten Halbzeit. Aber ich fand, das hat erstmal guten Eindruck gemacht.
Also du bist Fan?
Ich bin positiv überrascht über den Transfer. Okay. Stand jetzt. Also ist ja auch nur eine Laie, oder?
Aber mit Kaufoption ausnahmsweise
mal. Halbjahresleihe nur? Ja. Halbjahresleihe? Wo ist der jetzt eigentlich? Er ist auch
aus Freiburg. Holland, oder?
Aus Willem Twee, ja.
Aber der war vorher bei Freiburg.
Der war aus der Jugend von Freiburg.
Okay, weil ich kenne den auch noch.
Also er hat irgendwo mal gelesen, dass er quasi Jan Sturm 2.0 ist.
Ja, komplett anders.
Ja, aber also so vom natürlich von der Position her, von Entwicklungsweg her, schon.
Ja, aber komplett andere, also wie der, also der geht ja komplett anders an den
Spiel. Also ja, darüber rede ich nicht. Achso,
du meinst jetzt nur vom,
als wir ihn geholt haben.
Ja, okay.
Ja, aber also so vom Profil her hatte ich schon, war das schon auch irgendwie meine Einschätzung. Also ich hatte
aber jetzt nicht Aussage, ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir auf der Position jetzt überhaupt was im Winter machen. Weil ich auch das Gefühl hatte, okay, also wenn wir irgendwie auf einer Position eigentlich ganz gut besetzt sind, dann die eher spielt, weil ja zum Beispiel Jan Sturm auch nur von der Bank kommt. Das heißt, und dann nochmal jemanden mit dem gleichen Profil zu holen, fand ich erstmal nicht so nachvollziehbar. Aber ich meine, die Leihe Jan Sturm ist auf jeden Fall ohne Kaufoption, so weit
ich das aber verstehe. Das ist wichtig auch die These, dass er doch für die Mitte eine Option sein kann?
Ja, also das habe ich dann irgendwie auch gesehen, dass er irgendwie schon auch in der Saison mit Freiburg 2 in der dritten Liga oft auch irgendwie quasi ja, Neuner gespielt hat.
Neuner?
Mhm. Also das, was ich jetzt in den 45 Minuten gesehen habe, würde ich sagen, zieh lieber wen anders in die Mitte und lass ihn längst außen.
Aber hat der jetzt ja auch nicht das typische Neuner
Ich glaube auch nicht, dass er dafür jetzt unbedingt gekommen ist. Also zumindest war das ja jetzt bei Sabrina auch noch gar kein Thema.
Ich meine, so wie die zocken, kannst du schon auch irgendwie dann doch lieber irgendwie als hängende Spitze dann auch reinziehen. Also lieber hast du dann irgendwie noch einen, der da ruselt.
Ich meine, er kommt ja quasi wie Kaijin auch von Willem II.
Nein, jetzt holen wir alle von da. Scheiße.
Mo dazu, glaube ich, war es beim Fantreffen auch, oder?
Ja.
Wurde da
nicht. Die wollte ich danach nochmal ansprechen.
Können wir auch gerne. Wurde da nicht aber auch gesagt, dass er irgendwie quasi nur gekommen ist, weil Kaijin auch hier ist?
Oder ja, so? Hat er gesagt, ja. Hat aber auch gesagt, dass man ihn im Sommer schon auf dem Zettel hatte und da wohl auch schon mit ihm gesprochen hat. Da hat es aber wohl nicht geklappt.
Ja, also insofern ja, zumindest auch ein bisschen Kontinuität irgendwie
da drin. Ich meine, sowas, also klar, da kannst du wieder tausend Sachen reininterpretieren, aber wenn jetzt einer sagt, geht jetzt so, wenn bei Kaijin da ist, das zeigt ja auch erstmal, dass die Spieler sich grundsätzlich wohl hier wohlfühlen und auch dieses Mannschaftsgefüge wohlfühlen, sonst holst du ja auch keinen hier irgendwie her, blöd gesagt. Also das ist vielleicht viel zu weit interpretiert, aber ich meine grundsätzlich, wenn du so was Leute sagen, so weit gehen kannst, und ich meine, wir haben die ja eh schon öfter, das sieht jetzt nicht danach aus, wird sich hier irgendwer in dieser Mannschaft so unwohl fühlen, die Mannschaft würde nicht gut funktionieren, aber das sind alles so Indizien dafür, dass das ja, schon grundsätzlich funktioniert.
Spielt ja natürlich aber schon in den Karten, wenn du quasi einen Spieler im Team hast, der dann auch performt und dann ein Fürsprecher für den Verein ist.
Absolut, ja.
Wir sind weiter durcheinander unterwegs, also wir haben Tor geredet, Kehrer geredet. Wir haben vorher schon mal beim Umgang gefunden, dass die Christen sind einfach gut, weil vor allem in dem Cottbus-Spiel sehr, 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 sehr ansprechend. Auf der rechten Seite. Aber grundsätzlich in dem Spiel ist schon viel passiert, wenn wir mal sagen. Vielleicht mal das Ende gesagt. Der hauptberufliche Unsympath, Pele Bollitz, erzählt nach dem Spiel,
sonst abschießend im Mist.
Nach dem Spiel quasi, dass sie, also wenn er die zwei Leute gesehen hat, kann es hier nur einen Sieger geben und das war so eindeutig. Und ich habe mir kurz gedacht, hey, du bist schon Spaß, das ist klar. What? Also klar war die zweite Halbzeit von uns nicht mehr so gut.
Aber dass er einer der größten Hurensöhne in der Liga ist, wusste man ja auch schon davor.
Ja.
Ich fand ihn aber in der Hinrunde, da hatte ich so irgendwie so einen Moment auf der Pressekonferenz, wo ich gedacht habe, oh, nicht, dass er jetzt am Ende noch sympathisch
wird. Könntest du jetzt mal, Rede sitzt hier und verteidigt Kügel aufs Blut. Und jetzt erzählt er auch noch, dass Pele Bollitz sympathisch ist.
Nein. Dachte ich in der Hinrunde und da hat er mich jetzt in der Rückrunde eines Besseren.
Alter, der ist seit 30 Jahren.
Ja, sehr gut jetzt.
Bass, ja. Und jetzt ist er wegen einem Interview in der Hinrunde sympathisch. Das ist wie weil der Kügel im Derby getroffen hat. Ist er jetzt nicht. Egal.
Also, falls er auch maximal.
Jetzt red weiter.
Dass er für seine Aussage im Sinne von mit, ja, hier darfst du nur einen Sieger geben, zieht er dann die Eckenstatistik der zweiten Halbzeit heran. Also, ich finde, also, wenn es wirklich eine Statistik gibt, die jetzt nicht unbedingt.
Packing.
Ja, genau, nur Packing wäre noch besser. Ne?
So, du bist ein Statistikgott. Wenn man die Statistiken aufmachen würde gegen Cottbus, wäre der. Also gäbe es einen deutlichen Sieger statistisch?
Ich habe Expected Goals und gar nicht später dann auch nochmal, wenn wir die Gesamtzusammenfassung gehen. Tatsächlich ist Expected Goals Ingolstadt 0,45, Cottbus 1,78.
Okay. Die 0,45 kommen wir da aber auch schlecht weg, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch wieder das Problem an Expected Goals in dem Fall, weil, ganz ehrlich, dieser Butterball von Christensen auf Sturm.
Ja.
Und Sturm macht nicht Ball einfach ins Tor 0,8 Expected Goals, sondern trifft den Ball nicht richtig und er rollt irgendwo hin und dann ist es null
Expected Goals. Den Ball an.
Er schließt nicht ab. Das ist eine Chance, das muss ein Tor sein. Und weil er gar nicht abschließt, ist es kein Expected Goals.
Ja, auch das Rumgestolpere, ich weiß gar nicht, wann es war, zweite Halbzeit, erste Halbzeit, da kannst du ja schon auch mal ein Tor machen.
Insgesamt, also vielleicht werden wir dann doch noch von vorne irgendwie an das Spiel
gehen wir von
vorne rangehen. Also ich finde, erste Halbzeit fand ich uns mega griffig.
Ganz von vorne, 19. Minute. Mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil ausgerechnet Guevara diesen scheiß Ball in die Mitte bringt. Das hätte ich nicht verkraftet. Aber er ist nicht drin.
Hat er eine Cottbus-Hose an? Oder eine
Rizzo? Nee.
Weiß ich jetzt gar nicht. Naja.
Ich finde, der passt ja aber auch wirklich vom Level Hurensohn perfekt zu dem Verein.
Wir müssen diese Folge auch dringend als
irgendwie. Mir tut Funk halt echt leid.
Kennzeichnen.
Marius Funk?
Ja.
Ich hatte am Spiel kurz mit ihm gesprochen.
Dass er. Und er fühlt sich da wohl.
Glaube ich nicht. Aber ja.
Sorry.
Ist halt. Ist ja wirklich, aber ist doch aus seiner Sicht schon auch irgendwie ein Free-Aufstieg in die zweite Liga.
Sportlich super. Ja. Aber insgesamt ist natürlich schon ein bisschen hartes Los.
Ja, gut, wenn du jetzt mit Liam Gubada und Justin Butler in einem Team spielen musst, hast du jetzt aber das, ja, persönlich auch wirklich nicht die Creme de la Creme an Spielern erwischt.
So ist Martin, du warst immer mal dabei zu sagen, es ist mir egal, Ersatz zu werden.
Ja, ich
du kannst aber wieder ein paar Spieler verteidigen.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich jetzt Justin Butler
noch. Ja, Gubada, geilster Mann, mein Gott, der hat so, der hat richtig Eier, der geht halt einfach mal im Markt noch rings und wieder raus und so. Hast du daran gedacht?
Ja, also wenn du über Eier sprichst, darfst du ja Justin Butler auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch damals in Wien war. Du warst dabei. Er hat auch wirklich ein Zuckerstückchen an Eiern hervorgehoben. Der.
So, wir wollen nicht über die Vergangenheit reden. Ich sag der
vor 2012 gesprochen hat. Peter Wallace ist sympathisch. Wir wollen nicht über die Vergangenheit sprechen. Wie wär's,
jetzt drücken wir Martin.
Warte mal, jetzt warte mal weiter,
Mann. Du hast doch
irgendeinen Punkt.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir in der ersten Halbzeit extrem griffig waren. Genau das, was uns die Spiele davor auch ausgezeichnet hat. Mega giftig, mega gut im Anlaufverhalten. Aber, und wir haben auch während des Spiels mal kurz darüber geredet, Marco, dass wir daraus wenig, also aus diesem Engagement wenig Abschlüsse gezogen haben.
Wir hatten zu viel von diesem Spiel. Uns hat in den letzten Spielen so stark gemacht, dass wir super Bombe standen, Pressing-Situationen extrem gut gesetzt haben, Fehler ausgenutzt, go for it,
Lauf.
Wir hatten in dieser Halbzeit, erstaunlich viel Ballbesitz, zumindest fühlt sich das so an. Wir hatten super viel von dem Spiel und deswegen fühlt es auch so an, wir sind so gut im Spiel. Aber die Stärken, die wir halt in den Spielen vorher hatten, konnten wir deswegen nicht so gut ausspielen, weil wir halt einfach selber dann quasi davor marschieren hätten müssen mit Gegnern. Und ich meine, in den anderen Spielen, da ist es richtig, richtig gut gestochen, halt einfach, lass die Fehler weg, aber die Umstellungssituation halt extrem gut gestochen. Oder Standards.
Ja, also im Grunde wusste schon Cottbus, glaube ich, auch, auf was sie sich da irgendwie einlassen. Wurde ja auch, glaube ich, irgendwie gesagt, so quasi, Cottbus spielt antizyklisch gegen Ingolstadt und so. Keine Ahnung. Also im Endeffekt, es gab dieses Mal halt auch einfach keine Standardsituation, die zu so einer großen Chance wurde und keine Fehler des Gegners. Und deswegen.
Ja, und Kosti trifft den einen halt nicht und danach ist er nochmal im zweiten Versuch, also im ersten wird er, glaube ich, gehalten, weißt du? Und im zweiten Versuch ist er dann zu egoistisch und nimmt noch einen Haken und schießt den Verteidiger an. Und nachher Lorenz Kopfball wird ja dann irgendwie auf der Linie nochmal geklärt vom Verteidiger, also auf der Linie kurz vom Tor. Also da waren schon ein paar Situationen dabei. Ja, in den anderen Spielen ist er halt einer reingerutscht worden und dann sieht das Spiel wieder anders aus. Aber ja, ansonsten gebe ich ja auch, ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir so gut im Spiel, da müssen wir nachher kommen.
Aber beschwerst du dich schlussendlich nach 90 Minuten über ein 0-0 gegen den Tabellenführer?
Nein, gar nicht.
Ich nicht.
Null.
Ich nehme den Punkt auf jeden Fall.
Nee, ich finde dann halt, das zweite Halbzeit, da hat Wollitz insofern schon den Punkt, dass das Cottbus da mehr vom Spiel hatte, definitiv mehr als in der ersten Halbzeit. Und wir da eher tiefer standen und Cottbus schon auch den einen oder anderen Abschluss hatte und nun mal wieder auch Eisele, Kickernote 1,5.
Ja.
Auf jeden Fall hast, wo du sagen kannst, ja, Cottbus hatte Chancen und wahrscheinlich, wenn du es wirklich objektiv betrachtest, wenn du sagst, es muss hier einen Sieger geben, dann wäre es eher Cottbus. Aber
die Aussage ist aber trotzdem. Aber
es gibt halt auch diese Sturmchance, genau.
Es also, gibt die Sturmchance.
Es ist natürlich völliger Quatsch zu sagen, es darf hier nur einen Sieger geben. Das auch ist der maximal.
Auch verdammt. Dieser treue Fallrückzieher, auch wenn es ein Fallrückzieher ist, ich meine, der insgesamt macht er es gut und er hatte relativ viel Platz.
Mhm.
Also in der Situation war das sehr realistisch, dass er den Fallrückzieher auf das Tor bringt. Das ist auch eine gute Chance. Sturm ist eine hundertprozentige. Und wir müssen immer noch drüber reden, auch wenn ich es ins Ende springe. Elfmeter? Ja, nein. Magenta hat gefühlt keine anständige Kameraperspektive. Also nicht nur gefühlt, hat keine anständige Kameraperspektive.
Und wir standen alle drei im Block und wir sagen jetzt auf drei, ja oder nein, okay? Eins, zwei, drei, ja. Was ist denn los mit euch? Das war doch ein klarer Elfmeter.
Ja, das Problem, ich würde halt gerne die andere Kameraperspektive. Ich würde auch im Spiel sagen, die Aktion geht voll auf den Fuß. In der Magenta-Geschichte siehst du es nur von hinten.
Hatte Magenta in ihren Highlights Slow-Mos?
Nein.
Weil ich weiß von jemandem, der es quasi in live gesehen hat, das Spiel hatte Magenta wohl so krasse technische Probleme, dass sie keine Slow-Mos im Spiel gezeigt haben.
Also im Spiel generell.
Ja. Also im Live-Feed.
Sie haben in der Zusammenfassung von dem Spiel den Elfmeter gar nicht thematisiert. Die Szene also, läuft durch, weil es danach noch eine Chance gibt. Aha. Sie reden nicht mal drüber, dass das, was das gewesen sein könnte oder nicht. Also ich finde schon, wenn der gewürfen wird, kannst du dich nicht drüber beschweren. Ich will eigentlich die andere Seite noch einmal sehen, um wirklich so stempelt er ihn richtig oder tritt er so daneben und es sieht halt in der Realgeschwindigkeit so krass aus. Aber er trifft da schon. Also Ball ja sowieso nicht, weil den trifft Scholz. Also
wieso schreibt er das?
Wieso schreibt er? Sorry. Also wird umgesehen. Und deswegen muss ich halt vor dem Hintergrund sagen, klar, wahrscheinlich habe ich ja nicht alles aufgeschrieben, aber ich habe ja aufgeschrieben, klar, zweimal Eisele stark gehalten, wieder stark unten, aber Sturm Riesenchance in der zweiten Halbzeit, dann dieses Toy-Ding und vermeintlicher Elfmeter, der nach dieser vermeintlichen Elfmetersituation nochmal zu einer Torschuss geführt hat. Also was der senile Mensch da irgendwie gesoffen hat, dass der so ein Interview danach gibt. Also, what the fuck? Und vor allem die erste Halbzeit haben die ja wirklich damals ja ziemlich an den Eiern gehabt. Und zweite Halbzeit, da habe ich das Gefühl, da mal irgendwie wahrscheinlich auch bewusst halt gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr so in Ballbesitz, sondern lassen jetzt wirklich mal Kopfhose irgendwie machen. Und ich finde, so ein Kehrer, der in der ersten Halbzeit wirklich Unruhe gemacht hat, der wurde da auch sehr viel zurückhaltender und langsamer. Klar, aber die zweite Halbzeit war gut, aber zu diesem Ergebnis zu kommen, keine Ahnung. Ich meine, ich habe die als Absteiger getippt. Also, wir müssen froh sein, dass sie einen Punkt holen bei uns. Ja.
Aber schlussendlich kannst du doch zusammenfassen von dem Spiel, so wie du aktuell dastehst und wie die da stehen, 0-0, wieder kein Gegentor und Punkt gegen Tabellenführer nimmst du. Vor allem auch mit Hinblick auf die nächsten Wochen, wo es wieder wesentlich einfachere Aufgaben mit Schweinfurt und Tabellensieg gibt. Und jetzt kommen wir nicht mit, wir haben das Hinspiel gegen Schweinfurt, haben wir das auch geglaubt, bla bla bla. Das ist schon richtig. Aber wenn du doch einfach nur über das Sportliche gehst, sind in 2 Wochen 6 Punkte mehr, hoffentlich auf unserem Konto. Und wir stehen im Aufstiegsrennen ganz gut da.
Also das finde ich auch dann von unserer Seite wieder ein bisschen arrogant. Aber also
nein, Martin, ich bitte dich.
Lass uns später über was noch kommt. Aber es sind halt einfach definitiv andere Gegner und andere Spiele. Aber es wird komplett anders laufen. Und das, was Marco vorher sagt, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, das wird aber tendenziell gegen Schweinfurt und Havelse.
Ich bin gespannt,
eher unser Spiel werden.
Ich glaube also, tatsächlich. Das ist
immer noch der FC Ingolstadt, Moritz. Auch wenn wir jetzt mal 4 Spiele nicht verloren haben.
Ich glaube, ich glaube tatsächlich, es wird nicht so ein Selbstläufer, wie man es gerne hätte. 100%. Genau aus diesem Hintergrund. Aber 100%. Wir stehen momentan so gut im Saft, dass ich schon auch sehr hohe Erwartungen darin habe, dass die nächsten 2 Spiele, dass da 6 Punkte möglich sind. Die müssen ja auch möglich sein.
Also gegen Schweinfurt gewinnen wir Handicap minus 1,5 und gegen Havelse Handicap minus 2,5.
Du bist eingeladen für die nächste Folge.
Ja,
vor allem, wenn es nicht funktioniert.
Und ich gehe mit, ja, wir können da sehr gut 6 Punkte holen. Und je nachdem, was der Rest da oben macht, dann guckst du auf die Tabelle und sagst dir, oh, hat sich ja ordentlich was geändert in den letzten paar Spieltagen. Ich bleibe aber dabei, es fehlt halt einfach da vorne ein Stürmer, um über die ganze Rückrunde da wirklich was zu halten, langfristig. Der Kosti, der muss ja totlaufen, dass wir da jedes Spiel gewinnen.
Vielleicht entwickelt sich ja noch was. Vielleicht kommt Ogi ja jetzt, macht 2 Buden und dann...
Der Frederik Christensen ist ja auch noch da, ne?
Ja, immerhin haben wir gestern unser Missverständnis wieder verliehen, oder?
1 von 2.
Ja.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ja, Borchers ist jetzt weg. Wir haben ja vorhin immer so eingestreut, oder? Also wir haben ja vorhin gesagt, Decker ist weg.
Stimmt, ja.
Borchers ist weg.
Sekulovic ist auch weg.
Sekulovic ist weg?
Yep.
Sekulovic ist in Bayreuth ausgeliehen.
Ja.
Oh, ja, geil mitbekommen.
Und noch jemand?
Nee, Östern, glaube ich, ist tatsächlich gewechselt zu Schweinfurt.
Ah, okay.
Also, ich meine, Decker finde ich halt irgendwie die merkwürdigste Nummer in diesem ganzen Winter dann, wenn man sagt, also einerseits, du holst einen neuen Innenverteidiger, gibst dafür einen anderen ab, dann zeugt das jetzt auch nicht von der vollen Überzeugung in einen neuen Innenverteidiger, den du quasi genau ersetzt. Dazu wechselt er jetzt irgendwie zu Hertha, beziehungsweise eher Hertha 2.
Ja, aber zeigt ja ehrlich gesagt auch, dass die Aktie doch nicht so heiß ist, wie man gehofft. Also ja, muss man ganz nüchtern sagen, so heiß kann die Aktie nicht sein, wie man sich mal gedacht hat, sonst passiert das so nicht.
Ja, der wäre im Sommer sicherlich ein paar Euro mehr wert gewesen.
Der war verletzt, ne?
Ja, der ist dann ja abgereist von der, wo war er dabei? U19?
Ja, aber, ja, genau, ja. Aber grundsätzlich, ja, also klar. Also,
das aber da hat er zumindest im Verein einiges an Spielzeit
bekommen. Nicht so heiß, nicht so gut gestiegen, wie man sich das irgendwie erwartet hat.
Ja, es ist halt insofern, ich meine, er ist an Scholz und Lorenz nicht vorbeigekommen und wurde dann immer auf außen eingesetzt und das war jetzt auch nicht dankbar für ihn. Ich meine, hätte er die Chance, irgendwie den dritten Innenverteidigerplatz zu bekommen und der wird ihm dann aber auch nicht zugetraut.
So ja, aber dann muss man auch jetzt ganz neutral sagen, gerade Scholz und Lorenz, bockstarke Saison. Der Grieche, das hätte der Decker nicht gespielt, was der jetzt gerade aus Kaltstart da abliefert. Und bei aller Sympathie und auch sagen, ja, also er durfte es nie zeigen, aber er hat es ja auch nie in Gänze gezeigt, das Potenzial.
Aber wir kommen halt jetzt in eine Rückrunde, wo du schon dann auch irgendwie immer mal wieder Gelbsperren und sowas. Also es wird schon spannend, wenn dann einer von diesen dreien ausfällt.
Und dann Majoki spielen muss.
Majoki ist ja jetzt nicht mal mehr auf der Bank aktuell. Das heißt also aktuell, wenn sich jetzt ein Innenverteidiger verletzen würde, würde meines Erachtens Flöde kommen.
Boah. So. Das ist eine interessante Frage.
Hat er auch schon teilweise ja irgendwie gespielt in so einer Art Dreierkette oder was auch immer. Aber das ist jetzt im Endeffekt meines Erachtens der Stand.
Ja, dieses Meme mit dieser dreiköpfigen Hydra. Das ist, stell dir der vorher, der Lorenz verletzt sich oder das gelbe Schwert und dann steht da der Grieche, der Scholz und dazwischen steht der Fuhr. Schwierig.
Ist schon mal vorbereitet.
Schon schwierig, ja, den kann man immer vorbereiten. Den brauchen wir noch ein paar Mal.
Ich muss mir da unseren Kader gleich mal angucken, der da.
Ja, aber das ist bei dir der Punkt, ja. Also dafür, dass Majoki wirklich. Auch, muss er auch sagen, also der muss ja auch wirklich nicht so sonderlich gut irgendwie überzeugt haben, dass der quasi gar keine Chance bekommt, wenn jetzt halt raus ist. Und dafür haben wir jetzt nicht zu viele Innenverteidiger. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wir stehen ganz gut da. Wir sind jetzt irgendwie, wissen wir jetzt, 8 Punkte, 9 Punkte vom Abstieg. Also, das hätte, wenn mir in der Winterpause gesagt hast, dass wir jetzt nach 4 Spielen so weit weg vom Abstieg stehen, ja, bei allen lustigen Ideen und vielleicht, je nachdem wie wir spielen, wird es dann doch nochmal enger nach oben und alles.
Ja, wir haben 9 nach unten, 10 nach oben.
Ja, also natürlich ist das also zwischendurch in der ist die Blitztabelle, also es ist okay, da kann schon mal was gehen. Aber jetzt besinnen wir uns mal darauf, dass wir jetzt gerade endlich mal stabil stehen, in 4 Spielen eigentlich ein Tor bekommen, wo ich schon gesagt habe, Sonntagsschuss. Heißt, wir spielen den aber richtig, richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Jetzt gucken wir mal, wie wir gegen die Drecksmannschaften unten spielen.
Es werden 2 ungefährdete Siege werden. Merkt euch das für den nächsten Podcast.
Ich sehe schon so 2-0-0s. Julian Kügel vergibt. Nee, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, und deswegen sieht es gut aus, du hast jetzt gegen 2 richtig gute Spiele gespielt. Ich glaube, auch bei dem einen Magenta-Ding hier, bei dem Rostock-Spiel, erster Sieg gegen eine Top-8-Mannschaft dieses Jahr oder was.
Wow.
Deswegen, also allein deswegen, wir haben jetzt 4 Spiele gespielt, nur 1 Gegentor bekommen. Wir haben bis auf das eine Spiel echt gut Tore geschossen, ohne Stürmer. Und haben jetzt in 2 Spielen Folge gegen Spitzenmannschaften, auch wenn der gegnerische Trainer das nicht einsieht, wirklich, wirklich gut gespielt. Also das, man kann, ich glaube, wir können einfach gerade vor dem Hintergrund, wie es noch vor ein paar Wochen war, sehr, sehr zufrieden sein. Egal, was danach kommt. Allein, dass wir jetzt schon mal 9 Punkte pro Woche haben. Egal, was danach kommt.
Ja, es ist einfach beeindruckend, finde ich, dass wir jetzt irgendwie einen Monat nach der letzten Aufnahme hier stehen und erstmal die Tabellenlage so entspannt ist, wie sie ist. Und dass wir hier sitzen und sagen, wow, unsere Defensive, was ein Brett. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal jetzt in der Amtszeit von Sabrina, dass wir nicht über die Defensive kritisieren, wenn ich richtig bin.
Ja, wobei wir, also muss, ja, total, insgesamt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir Winter ja auch schon gesagt haben, dieses Innenverteidigerpaar ist richtig gut. Ja. Also, wir haben wirklich gesagt, das Innenverteidigerpaar ist richtig gut. Vor allem über die Rosenlöcher-Position ist es zu anfällig. Und insgesamt ist es dann doch noch zu anfällig dafür, dass wir so defensiv spielen. Aber es ist ja nicht so, dass es. Nochmal, vor 2 Jahren, wo das sind alle Scheiße, die da rumlaufen, die kannst du alle rausschmeißen, sondern du hast ja echt schon eine gute Basis gehabt, die jetzt aber richtig mit dem Move auf die 5er-Gänze zu stellen, scheinbar ja wirklich das bekommen hat, was ihr braucht.
Was ich mich gefragt habe, ich meine, ihr seid ja auch schon ein paar Jahre dabei, habe ich es tatsächlich so im Kopf auch, ist es die erste funktionierende 5er-Kette in der Ingolstadt? Also, es haben ja schon mehrere Trainer versucht. Aber ich glaube, geklappt.
Wie haben wir mit Da Costa rechts gespielt? Das war auch Viererkette, ne? Ja, muss klar. Miebner und das kann man. Ja, ich wüsste jetzt nicht. Also ich weiß sonst immer, Fünferkette, Dreierkette ist immer schiefgegangen, ladenlos.
Aber ich überlege gerade, wer war nicht, wenn als Costly geholt wurde. War das Riem?
Nee. Kann sein. Da haben wir aber auf jeden Fall Viererkette gespielt und haben am Anfang noch gesagt.
Nee, da waren wir Fünferkette gespielt, ne?
Nee, wir haben noch von Anfang an gesagt, warum holst du dir den Costly für eine Viererkette? Also das ist irgendwie müßig. Ich weiß nur, dass wir uns schon mal darüber diskutiert haben, dass der Costly irgendwie in der Viererkette auch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz ist. Inzwischen ist das ja alles, das ist ja nicht mehr sein. Ja. Entsprechend spielt er ja variabler Stürmer. Man muss mal sagen, also vielleicht auch so mal zu, wir spielen ja mit Fünferkette und die spielen ja vorne auch ziemlich invers teilweise. Also Costly steht ja auch mal gut und gerne eigentlich immer in der Mitte rum. Also der ist zwar schade, dass sein linker Fuß wirklich nicht zum Schießen gedacht ist, aber grundsätzlich ist er ja wirklich überall unterwegs da vorne. Ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr skeptisch. Egal, ob es geht auf Fünferkette, aber oh Gott, was wird das jetzt? Aber das sieht richtig gut aus und nicht zuletzt halt, glaube ich, also vor allem, weil du halt jetzt dann mit dem, ich muss mir den Namen jetzt nicht merken, mit dem Griechen, der da halt wirklich auch das mit Kaltstart so einen geilen Spielaufbau mit rausspielt hinten, dass es schon richtig gut ist. Und man muss weiterhin sagen, also ich finde weiterhin Rosenlöcher ist grau insgesamt. Das ist immer noch irgendwie jetzt nicht die bestbesetzte Position da links. Aber macht sich in der Fünferkette, also es scheint ihm schon auch gut zu tun, dass er dann noch mehr Backup hat hinter sich.
Ich meine, wir haben ja in der Winterpausenfolge auch darüber geredet, dass quasi gesagt wurde, so schlecht wie die Tabellenposition ist, war die Hinrunde nicht, die Statistiken sprechen für uns und so weiter. Und haben uns dann noch so ein bisschen die Expected Points und so und Expected Goals angeschaut. Und es ist ja lustig, ich hatte es heute auch schon in unsere Gruppe gepostet, Moritz, um es für dich nochmal zusammenzufassen. Wir haben jetzt in diesen 4 Spielen 10 Punkte geholt und laut Expected Points hätten wir, ich glaube, 3,7 holen müssen.
Was? Also
das heißt, aber wir haben 6,3 Punkte überperformt.
Aber das ist ja Quatsch.
Das ist, also das natürlich ist, das natürlich ist das genau das Problem. Dinge
alle.
Ja, und der Zeitpunkt beim Tore fallen und so weiter. Also natürlich ist es Teil dieser Spielphilosophie, dass deine Expected Goals nicht unbedingt in den Himmel ragen. Und da sind mit Sicherheit noch viel, viel mehr Faktoren mit drin.
Das ist Teil, dass du keine Stürmer hast, dass du weniger Expected Goals hast als Gegentore.
Ja. Aber trotzdem, also bevor wir jetzt hier über Aufstieg reden und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in die Richtung mit euch
gehen. Ja, okay, beende den Punkt, ja.
Es ist schon auch sehr, sehr viel für uns gelaufen. Wir haben überperformt und sehr viel darf nicht schief laufen, bevor es nicht halt irgendwie dann, bevor die Spiele nicht anders laufen. So, ja.
Ich möchte nur der Vollständigkeit sagen, dass du immer diese Expected Points Statistik in den Chat teilst und gefühlt du mit dir selber darüber diskutierst, dass wir in der Hinrunde ständig underperformed hätten und du diesmal mit dir selber diskutiert hast, dass jetzt spricht keiner mehr über die Statistik. Es hat auch vorher niemand mit dir über diese Statistik geredet. Aber fair point, okay, und das, was ich mal meinte, Expected Goals hat weiterhin ziemlich große Flaws. Und ohne Stürmer wirst du auch weiterhin wenig Expected Goals kriegen. Aber klar, also wenn Kai Eisele in diesen 4 Spielen nicht aber halt auch alles raus, was du rausholen kannst, dann sehen die Spiele vielleicht anders aus. Nichtsdestotrotz spielen wir halt gerade sehr stabilen, sehr ordentlichen Fußball.
Ich finde halt auch, also ich glaube, irgendwo hieß es auch die zweikampfstärkste Liga, Mannschaft der Liga.
Mhm.
Also so ein bisschen, und das ist definitiv auch eklig in manchen Phasen, was wir da spielen, plus diese Standardstärke, es erinnert schon so auch so ein bisschen unter die Hasenhüttel-Ära, finde ich.
Noch nicht ganz so eklig, aber ich finde so die
Zeitspiel
ist fehlt. Gegen Stuttgart irgendwie in der zweiten Halbzeit nochmal 4 gelbe Karten zu bekommen, das ist so ein Indiz. Ja? Und man muss natürlich sagen, diese Innenverteidiger, das sind eh lauter Brocken. Und auch Kai gegen Karsen und Co., die halten sich jetzt auch im Rückwärtsgehen nicht zurück, dann da nochmal irgendwo auch noch reinzulangen. Und ein Costly, wenn er Bock hat, bewegt er sich ja auch richtig gut nach hinten. Also da ist schon Wille, jeden Ball wieder zu bekommen. Deswegen, also ob wir aufsteigen, Das liegt in der Zukunft. Wenn das nächste Mal Moritz da ist, werden wir da nochmal einen Abgleich machen. Aber ich würde sagen, zumindest mal diese ganz großen Abstiegssorgen, die ja schon auch realistisch waren in der Winterpause,
die sind auch in 3 Wochen komplett weg.
Ja, die sind natürlich auch jetzt, wenn du sagst, es ist natürlich, als sich die ganze Welt gedreht. Wir haben 3 Spieler geholt, von denen 1,5 spielen. Und die Fünferkette scheint irgendwie zu fruchten. Ja, vielleicht haben wir, also wir haben sicherlich eine Durchstrecke zwischendurch, aber den Puffer, den wir jetzt damit geholt haben, von dem werden wir auf jeden Fall zehren, egal wie es läuft. Und deswegen bin ich schon mal nichtsdestotrotz durch den Derby-Sieg sowieso.
Ja, genau. Also sehr positiv gerade. Wir reden jetzt über Punkte und Aufstieg und keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass wir das Derby gewonnen haben. Und da kann die Saison noch sehr, sehr viel passieren. Und also ganz ehrlich, wenn wir da irgendwo ohne Abstiegsnöte einlaufen, ist das für mich eine ordentliche Saison dann am Ende.
Also wenn wir die Historie eins gelernt haben, letztes Jahr Winterpause, dieses Jahr Winterpause, Herbst irgendwann, ich zweimal wirklich sehr euphorisch war nach einer Hochphase,
ganz genau,
bin ich so auf die Fresse geflogen danach.
Oh, ja. Und deswegen, jetzt dreht sich alles.
Deswegen muss ich jetzt sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt die nächsten Wochen wieder auf die Fresse gibt und ich wieder so aus von gehandelt werde, die ist da.
Versuch's mal nochmal. Jetzt hast du 2 Jahre auf die Fresse bekommen und jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich alles dreht. Du hast im Winter gedacht, boah, Kacke, wir gehen runter. Falsch gedacht. Wir gehen hoch.
Das Geile, weißt du, wir haben vorher irgendwie 15 Mal Bastard oder Hurensohn gesagt, ja, aber da hat niemand was zensiert. Aber wenn der Moritz hier so die Power-Motivationsansprache mit zensiert sich selber, indem er einfach mit jedem Wort auf den Tisch schlägt. Also für die, die es mitbekommen haben, Moritz ist überzeugt davon.
Absolut.
Dass diesmal...
Absolut. Und wovon ich auch überzeugt bin, ist, dass wir 4 Siege in Folge holen und Sabrina wird man auf den Zaun sehen.
Also quasi in 4 Spielen.
Ja, das sind jetzt
dein Heimspiel in der englischen Woche gegen MSV Duisburg. Sabrina auf den
Zaun. Ein Schmankerl.
Vor 200 Leuten auf der Südtribüne. Super.
Na, aber ich sag grundlegend, dass du jetzt Schweinfurter Welse, bin ich ehrlich, da rechne ich mit 2 sicheren Siegen, 6 Punkte. Dann gewinnst du das Freundschaftsduell in Wien. Und dann kannst du wieder quasi wie gegen Cottbus deinen 4. Sieg, Big Points, gegen den Mitaufstiegsfavoriten und Mitaufstiegskonkurrenten holen.
So ist es wohl.
ich hoffe so sehr, wenn wir nächstes Mal aufnehmen, dass das alles stimmt und wir einfach komplett krank vor Euphorie sind. Bis dahin nehme ich auch einfach weiter einen Derby-Sieg und wir steigen nicht ab. Aber die sollen weiter so geile Tore schießen, die sollen weiter Julian Kübel ignorieren und das Ding aus 22 Metern ins Kreuzeck schmeißen. Dann ist alles gut. Haben wir noch irgendwas anderes, oder wenn wir sagen, das reicht für heute? Haben wir jetzt für 2 Stunden geredet? Ja, na, fast.
Modus wollte noch vom Fantreffen erzählen.
Ach, ja, wenn du, ich dachte mir vorher beim kurzen Durchgehen der Events, habt ihr eins vergessen, was aber keine große Diskussion ist. Wir waren auch beim Hallenturnier der U12. Könnte man zumindest auch mal erwähnen, dass das irgendwie so ein alljährliches Ding war, das wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Auch immer einen Besuch wert. Also falls irgendeiner mal Langeweile in der Winterpause hat und Fußball vermisst, unsere Nachwuchsmannschaften haben es auch immer verdient.
Wir haben sie dann abgeschnitten.
Super. Im Halbfinale rausgegangen, glaube ich, war über den Erwartungen. Dass unsere U12, glaube ich, jetzt aktuell nicht so top ist. Aber
man müsste ja auch nicht erwähnen, wer es nie gewonnen hat.
Nee. Genau. Ein bayerischer Verein wahrscheinlich, aber war top. Und sonst meinst du, du willst wahrscheinlich aufs Fantreffen anspielen, oder?
Ja, genau.
Ja. Das ja auch passende Situation bei Weitem nicht so peinlich war wie in den letzten Jahren. Ah, ich war im Vergleich, ich bin der Einzige, der vorne war, oder? Ja. Achso, ja.
Aber dieses Fazit reicht mir schon mal, um das wirklich als sehr positiv.
Nein, ich fand, also, man hat dieses Mal was anderes versucht. So wie ich das verstanden habe, hat wohl die Fanbeauftragte, also Franzi, da eine Art Schlag den Schanzer im Schlag den Rab-Style kreiert, wo jeder der anwesenden Spieler, außer Polat, der Moderator mit Italo Mele war, da kommen wir ja vielleicht auch gleich dazu, hat quasi ein Spiel gehabt von Bierdeckelflippen bis Cup-Pong bis Maskenstemmen und sonst was. Also ein bisschen, oder Norgeln, so auf Bayerisch quasi angelehnt. Fand ich cool, du konntest dann auch was gewinnen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau was. Ich glaube Fanshop-Gutschein, Sport-Gutschein, so in die Richtung halt, so kleine Gewinne. Ich fand es super cool, hat es aufgelockert und halt nicht so diesen Vibe gegeben, dass nach 20 Minuten keiner mehr Fragen hat, keiner ein Autogramm will und alle heimgehen. So hast du es halt künstlich in die Länge gezogen, was aber, finde ich, schon ganz gut angekommen ist. Man hat die neuen Spieler vorgestellt, sonst hat jeder ein bisschen was gesagt, also war echt ein Top-Abend. Italo ist halt, ja, leider wie immer halt aufgefallen mit seinen Sprüchen. Mag ja den einen anderen geben, der die cool findet. Ich fand den jetzt eher so wie immer. Nee, aber sonst war das ein wirklich cooler Abend.
Es war auch, glaube ich, recht gut besucht, oder?
Das ist ja auch die letzten
Jahre eher so ein bisschen dann auch zu dieser peinlichen Veranstaltung geworden, dadurch, dass es halt auch echt schlecht besucht
war. Muss man natürlich fairerweise sagen, dass es ja in eine gut sportlich laufende Phase
gefallen. Das ist schon immer sehr, sehr passend danach.
Genau, letztes Jahr, glaube ich, lief es ja nicht so gut. Dieses Mal hast du halt von 3 Spielen 3 gewonnen. Dass da vielleicht der eine oder andere kommt, weil er halt jetzt doch wieder irgendwo entdeckt, dass er FC-Fan ist, ist auch klar, aber nimmst du mit am Ende des Tages. Und ja, auch gegenüber zum Beispiel Leuten wie Kehrer, die da waren, jetzt nicht der allererste peinliche Eindruck. Wenn der da 2 Wochen in der Stadt ist, noch nichts kennt, dann muss er da zum Fan-Treffen vor 13 anwesenden Fans.
Gut, ob er da so ein besseres Bild hat, wenn er dann Masken stemmen muss, aber...
Ich glaube, Kehrer musste Cup, also so, wie nennt man das denn? Hier, wo du Bierpong spielst, diese Becher, dass du die quasi flippen musst. Dass die auf ihrem... Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja.
Flip Cup, dann war es Flip Cup. So, und dann meinte er natürlich bei seiner Vorstellung, hat er schon mal gesehen, dann war die Frage, woher, dann meinte er, ja, Bierpong ist quasi sein zweites Hobby neben Fußball.
Sympathisch.
Hat dann aber 55 Sekunden gebraucht, um 3 Becher zu flippen. Also vielleicht ganz gut, dass es bei ihm mit Fußball geklappt hat.
Sehr gut. Was hat Kügel für ein zweites Hobby?
Kügel war leider nicht da.
Ja, okay.
Vielleicht so.
Stühle stapeln oder so.
Ja.
Vielleicht bei
Stiftel. Was man ja jetzt über Julian Kügel gehört hat, er kommt ja auch aus unserer Gegend, soll er ja jetzt auch schon mal Bierpong in seinem Leben gespielt haben, wenn man das vielleicht mal so umschlagen mag.
Meinst du, das spielt man? Ich glaube, das ist ein völliger Maskenstimmen-Ding.
Ja, genau.
Okay, gut. Haken in das Fan-Treffen, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, wir müssen Sabrina noch zur UEFA Pro-Lizenz gratulieren.
Oh, stimmt.
In jedem Fall beste Glückwünsche. Müssen wir über die Zuschauerzahlen noch reden?
Über die Zuschauer? Also
ich meine, wir reden so über so eine Derby-Euphorie und ein paar Tage später hast du irgendwie 3000 Zuschauer gegen Stuttgart 2. Ist natürlich wirklich trostlos ohne Ende.
Offiziell 3000 Zuschauer.
Ja, genau.
Also du musst nicht einen anlügen, das waren wahrscheinlich 2, wenn das gegen Cottbus was 4 war. Also
5 oder
5 war. Und Cottbus hat ein paar Leute dabei gehabt. Aber, und was vielleicht auch schon drauf ist, also es ist schon, also auf der Südtribüne bewegt sich es dann schon wieder recht schnell, was Rückkehrer angeht.
Es hat sich gegen Cottbus auf jeden Fall wesentlich voller als gegen Stuttgart angefühlt dann.
Ja.
Naja.
Ich glaube, wir würden uns alle 30 Kommentare abkürzen, wir würden uns alle 3 wesentlich mehr Zuschauer wünschen. Aber ich sage aber ehrlich, wäre ich ein Durchschnittsfan, wäre ich gegen Stuttgart 2 auch nicht aufgetaucht. Es hatte gefühlte minus 8 Grad oder so. Mhm. Es war arschkalt. Du hast halt irgendwie einen FC, der jetzt ein Spiel mal gewonnen hat. Ja, Derby-Euphorie, aber das ist vielleicht für den Durchschnittsfan auch nicht so wichtig. Hast Stuttgart 2 einen maximal unattraktiven Gegner. Hast 15 Gästefans da. Also... So viel hätte mich jetzt auch nicht im Sport.
Aber faszinierend ist doch, also total, geht total mit, aber faszinierend ist doch, in dem Stadion waren realistisch 200.000 Zuschauer, wenn es hochkommt. Also waren ja keine 3. Du schaffst es aber bei noch ekligerem Wetter am Freitagabend nach Regensburg halt auch 1.000 Leute zu motivieren, da hinzugehen. Also da ist halt wirklich nichts mehr übrig quasi. Also die zu diesem Regensburg-Spiel gehen, sind 1.000 weiter wie vor immer und dann hast du nur noch so 1.500 Leute, bevor die dann zum Heimspiel beim unattraktiven Gegner kommen.
Ja.
Weil klar ist Regensburg, aber für den Normalo-Fan, wie du sagst, ist halt auch Freitagabend in Regensburg bei minus 3 Grad und Nieselregen scheiße.
Ja, vermutlich kannst du es ja, wenn du es negativ drehen willst, noch negativ drehen und Business Zuschauer da noch abziehen, dann fallen dir wahrscheinlich nochmal 300 Leute weg oder so.
Dann hast du
deine Regensburg-Leute hast quasi wieder im Stadion.
Aber also mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wie die Überschneidung des Gästeblocks in Regensburg und dem Heimspiel gegen Stuttgart 2 war. Aber ich glaube schon, dass da auch viele dabei sind, die dann eher das Auswärtsspiel nehmen, weil es eins der Highlight-Auswärtsfahrten der Saison ist, aber gegen Stuttgart 2 nicht mehr auf die Idee kommen, da
reinzugehen. Ja, also
auch so von den Gesichtern, die man da teilweise dann gesehen hat. Auch da
das
muss man, glaube ich,
alle wieder zurückgekommen. Da sind so wirklich alle aus dem Löchern gebrochen. Das ist nämlich nicht. Das ist ja jeden, das ist ja wunderbar. Das war ein Klassentreffen in Regensburg.
Aber ich fand, also ich finde es schon noch interessant, wie so, im Endeffekt, wir sind oft genug hier gestanden und haben auch oft genug mit Sabrina darüber geredet, was brauchst du, um in Ingolstadt quasi wieder die Leute zu mobilisieren. Ja, am Ende sind es halt, die Ergebnisse. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht mal schön anzuschauen, der Fußball, wenn man ehrlich ist. Also eine Fünferkette spricht jetzt erstmal grundsätzlich auf dem Papier nicht für, für schönen Fußball. Aber wenn du die Social-Media-Kommentare durchliest, dann ist es schon mal, dann ist sogar 0-0, was ja jetzt auch nicht das tollste Ergebnis aller Stadionzuschauer irgendwie ist, wird es aber extrem positiv bewertet. Und ich glaube nicht, dass das, wenn du davor drei Spiele nicht gewinnst, so bewertet wird. Auch wenn du das gleiche Spiel gegen Cottbus spielst. Und ich finde, man muss sich das eingestehen, in Ingolstadt kommt es dann halt über Ergebnisse.
Es stimmt an vielen anderen Standorten. Ich finde, ich habe immer das Gefühl, dass es sehr stark motiviert, wenn so, also wenn alles auf dem Platz gelassen wird. Also wenn dieses Spiel gegen Regensburg was
auflassen wird. Das habe ich früher auch gedacht, aber so ist es nicht. So ist
ja, wenn du 10.000 Zuschauer im Stadion haben willst, dann musst du das Spiel gewinnen, das ist klar. Aber wir reden ja halt auf niedrigem Niveau. Also wir reden ja auf keinem Niveau.
Ja, ich rede aber auch um Stimmung im Vereinsumfeld und im Internet und so weiter. Das sind ja noch nicht mal Leute, die in den Stadion gehen. Also ja, wie es ist. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, wenn es wärmer wird und so. Wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln. Ich glaube, es hängt massiv mit den Ergebnissen zusammen. Muss man sich einfach eingestehen. Aber ist ja auch eine Erkenntnis jetzt. Ja. Letzter Punkt, der bei mir noch auf der Liste steht, ist die Frauenmannschaft, weil Moritz ja schon auch Experte für die Frauenmannschaft immer ist.
Ja.
Das vorher über arschkalt in Regensburg geredet. Ich war bei
arschkalt
dem,
in Berlin.
Bei dem arschkalten Spiel in Berlin. Also das war wirklich nicht mehr feierlich.
Ja, über die Frauenmannschaft kann man dann vermutlich ja relativ schnell sagen, dass es einmal Hopp, einmal Flop gab mit zwei Spielen in diesem Jahr. Einmal vermutlich ja schon einen viel bemerkenswerten Sieg zum zweiten Mal gegen Viktoria Berlin. Ich glaube, für den unwissenden Zuschauer denkt man sich jetzt Viktoria Berlin okay, aber wer ein bisschen in der Materie ist, der weiß, dass Viktoria Berlin ja auf jeden Fall eins der, vielleicht neben den Vertretungen der großen Profivereine, der finanzstärksten Teams in der Liga ist. Da kommt ja das Geld, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, über weibliche Investorinnen, die sich zusammengeschlossen haben und Viktoria Berlin wahrscheinlich sogar ausgegliedert haben in der GmbH und die finanzieren, richtig? Also das ist so was, ich glaube, dass es so ist. Es geht auf jeden Fall um große weibliche, überwiegend weibliche Persönlichkeiten in Sport und Wirtschaft, die sich quasi dort zusammengeschlossen haben und die auch dann hier groß im Trainingslager auf Malta waren und also finanziell auf jeden Fall super aufgestellt sind, auch was da Social Media und Co. angeht, haben die ja wirklich einen Top-Job gemacht, haben jetzt auch nochmal eine Spielerin aus Basel geholt, was ich glaube sportlich auf jeden Fall nicht unbedingt dem Zweitliga-Fußball entspricht. Also da hat man finanzstarke Partner hinter sich, dann da einen Sieg geholt und den auch nicht unverdient, Martin, was verwandt. Ich glaube, dass man in Summe dann schon auch von einem verdienten Sieg sprechen kann.
Also auf jeden Fall irgendwie so, würde ich sagen, zweite Hälfte der ersten Halbzeit richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Auch das Tor gemacht war ein Freistoß.
Emma Kusch, Top-Freistoß.
Ja, aber auch irgendwie überraschend gutes Spiel, würde ich sagen. Also ja. Ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass wir da nicht das Spiel tonangebend sind. In der zweiten Halbzeit war es dann auch eher hinten drin gestanden, aber auch nicht viel zugelassen.
Ja.
Also verdient es sich bei wirklich arschkaltem Wetter.
Ja, und da muss ich dazu sagen, Viktoria Berlin hat ja noch ein Nachholspiel die Woche davor, das dreckig gewonnen gegen die Zweitvertretung von, weiß ich nicht mehr, Gladbach oder Wolfsburg auf jeden Fall. Und die haben ja schon noch ein bisschen vom Aufstieg geträumt. Ich denke, die Träumereien sind jetzt erstmal zu Ende. Genau, und dann quasi mit dem Sieg gegen Viktoria Berlin wieder nach Hause gefahren, um dann am Sonntag auf Platz 1 am Sportpark den vermeintlich einfachsten Gegner der Liga zu kriegen mit dem Tabellenletzten. Und wenn ich das auf Leaks richtig gesehen habe, also wir waren ja vor Ort beide, Martin, aber wenn ich es richtig gesehen habe, da ist der erste Saisonsieg für, jetzt hilf mir mein Name, war Bayern. gegen uns, dann natürlich schon bitter. Ich glaube, die drei Punkte hätte man sich gerne mitgenommen, aber in Summe auch diese Niederlage nicht unverdient.
Ja, genau. Also das, was man sagen kann in Berlin, was ein guter Auftritt war, halt einfach in dem Heimspiel leider einfach ein schlechter Auftritt.
Ja, ja. Vielleicht kann man sagen, dass da der Eindruck vom Tabellenletzten ein bisschen täuscht. Müssen anscheinend im Winter einiges gemacht haben an Spielerinnen.
Ja, gehört, ja.
Aber ja, ich glaube, grundlegend steht man halbwegs gefestigt beim Klassenerhalt. ich glaube, man kann ganz happy sein, dass man nicht nach oben gucken muss, weil man sich das finanziell auf jeden Fall nicht leisten könnte oder wie man auch das auch immer jetzt schön reden will. Glaube ich, kann man mit einem Klassenerhalt wahrscheinlich am besten noch finanziell mit umgehen. Und nach unten ist es ja dann jetzt doch nochmal ein Stück. Weiß nicht, ob du es vor dir da hast, wie viele Punkte es genau sind.
Gerade nicht, aber also ich glaube, man muss schon noch Punkte holen, aber es ist erstmal besser, als man es, glaube ich, bei der Ausgangslage auch finanziell erwarten könnte.
Da bleibt natürlich immer spannend, vielleicht letzter Satz. Mir wurde mal gesagt, dass man Zweitvertretungen quasi im zweiten Halbjahr nicht unterschätzen darf, je nachdem, wo sie jetzt in der ersten oder nach der Hinrunde stehen, weil natürlich diese Vereine Interesse haben, in der Liga zu bleiben, um ihre Talente dementsprechend zu fördern. Das heißt, da kann es dann passieren, dass dann vielleicht schon nochmal Spielerinnen runtergeschoben werden und dann auch mal ein Abstiegsränge FC Bayern mal 3 Punkte geholt, mit denen man vielleicht nicht rechnen konnte. Aber ich glaube, ja, dass wir da ganz gut dastehen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich denke, darum geht es auch. Da wäre vielleicht die spannendste Frage des Jahres noch, ob jetzt an der Mitgliederversammlung angekündigte ESV-Stadion dann quasi die neue Heimat der Schanzerinnen wird, weil aktuell spielen ja oder finden alle Heimspiele am Audi-Schwabach-Platz 1 statt. Ich glaube, das ist jetzt für die zweite Liga meiner Wahrnehmung nach nicht der allerwürdigste Platz, den wir so zu bieten haben. Auch wenn der Platz an sich natürlich nicht scheiße ist, der Platz mit dem Hybridrasen ist gut, aber die Umgebung auf dem Trainingsplatz in der zweiten Liga ist ein bisschen bitter.
Ich weiß nicht, ist das MTV-Stadion jetzt nur im Winter gesperrt oder ist es, glaube ich,
das ist eine
gute Frage. Dauerhaft keine Spielstätte mehr, weiß ich nicht genau.
Also man hat die auf jeden Fall angemeldet, sobald die Ankündigung an der Mitgliederversammlung mit dem Hinweis, dass man es wohl renovieren würde.
Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, unterm Strich sagen, oder empfehlen auch bei den Frauen immer mal wieder vorbeizuschauen, egal wo sie denn spielen. Ich glaube, im nächsten Sonntag schon wieder gegen Andernach.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du noch was sagen kannst zur Verletzung von Leo Hein. Da kann man auf jeden Fall, glaube ich, gute Besserung ausrichten dann.
Ja, das sah nicht gut aus. Ja, schlussendlich nicht so schlimm, wie man vielleicht vermuten konnte. Oder es sah ja dann am Spieltag dramatisch aus, musste dann ja auch mit dem Krankenwagen weggefahren werden. Es ist wohl muskulär im Bauchbereich gewesen. Ich glaube, sie soll jetzt eine Woche ausfallen und dann gucken wir mal, aber auf jeden Fall nichts größer Verletzendes, was mehrere Wochen / Monate dauern wird.
Okay, das ist doch eine gute Nachricht. Dann wäre ich mit meinem Team auch durch, Marco.
Ja,
ich schaue kurz auf die Uhr, also wir müssen jetzt 2 Stunden
mit Peng Kügel verteidigen und Peter Wallets heiligen, noch irgendwie auf diese 2 Stunden zu kommen. Nur um das irgendwie nochmal erfolgreich zu haben. Ja,
ich habe das Gefühl, wir schneiden noch ein bisschen, dann müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen geschafft.
Ja, die eine kapitulierende Beleidigung muss noch rausgenommen werden, wahrscheinlich wieder dann.
Also haben wir jetzt einen Bene will's wissen? Ja, mein Moritz will's wissen auf jeden Fall.
Ja, Bene will's wissen. Oder, also ist Moritz will's wissen, unser Bene will's wissen heute, würde ich sagen, oder? Also sehr Quatsch.
Aber ich habe doch beim Bene will's wissen sind doch nur Abstimmungen, oder? Ja. Da kannst du in meiner Frage jetzt nicht punkten. Außer ja, du schreibst jetzt
15 Spieler. Wir haben das schon auch anders mal gehandhabt.
Ja.
Ja.
Aber das hat gar nicht funktioniert, aber.
Ja.
Naja. Aber ja, ich glaube, es reicht irgendwie, dass wir dem, was war der beste Sieg. Wollen wir, ist es sinnvoll, bei der Frage zu sagen, was war der geilste Sieg, wir schließen dieses Regensburg-Spiel aus?
Weil du meinst, das ist noch so
weit vorne. Weil ist halt bei jedem jetzt halt gerade irgendwie so im Kopf. Ich weiß nicht, also wir können auch das.
Ja, mach das gerne.
Mach das mal. Das.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall, du kannst ja wegen mir auch, weiß nicht, 5 Vorschläge bringen, die euch so im Kopf sind.
Ja, aber vielleicht habe ich da. Ich weiß gar nicht mehr.
Also mir ist irgendwie dieses Düsseldorf-Heimspiel in der Aufstiegssaison halt im Kopf. Das ist, glaube ich.
Super späten Toren. Ja. Mir ist zum Beispiel im Kopf noch ein Pokalsieg in Aue nach Elfmeterschießen im Kopf.
Echt?
Ja.
Das fandest du so geil.
Da fand ich
echt geil. Das so pain, so
boah, weiß nicht noch
mal so Elfmeterschießen.
Da hatten wir damals einen einzigen Rauchtopf im Block, den ein guter Freund von uns damals unter seinem Speck mit ins Stadion gebracht
hat. Wir wissen nicht, wer.
So. Ich frag gar nicht jetzt. Ja, also, gegen wen Fabian Buntisch, Tor?
Ja.
Das
war so, während Corona.
Du meinst Corona-Zeit.
Ja, das war natürlich kein geiles Spiel, weil es Corona-Zeit war, aber
ich war
so vom Spielverlauf war das natürlich schon...
Ja, wie bist du dazu gekommen?
Ja.
Also damals
wir wissen nicht, wie, so, okay. Leute, bevor wir irgendwas rechtlich Verwerfliches noch irgendwie noch mehr aufdecken, würde ich sagen, nehmt die Euphorie mit. Egal, ob ihr Team Schwarzmaler seid wie der Martin oder ob ihr schon vom Ausstieg träumt wie der Moritz. Wir werden so in einem Monat oder so, glaube ich, ein besseres Gefühl dafür haben, was realistischer war. Aber diesen Derby-Sieg, den kann uns eine ganze Weile keiner nehmen. Vor allem, wenn Regensburg absteigt, könnte das locker nochmal 13 Jahre dauern, bis wir wieder gegen Regensburg spielen. Moritz, vielen Dank, dass du wieder da warst.
Sehr gerne. Macht's gut, Derby-Sieger.
Nichts mehr zu ergänzen.
Man sieht sich, Derby-Sieger.
Servus.